redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Neuigkeiten aus der Wissenschaft und mit Florian Freistetter.
Außerdem mit Holger Klein.
Grüß Gott, es ist die letzte Sendung vor Weihnachten. Das heißt, eigentlich müsste heute Weihnachtswissenschaft sein. Schaffst du es, jede einzelne Nachricht, die du zu vermelden hast, auf Weihnachten zu bürsten?
Ja, ich habe jetzt gar nicht mal so viele Nachrichten gesucht. Ich habe eine Geschichte, die ich erzählen möchte, die aber eigentlich aus vielen Geschichten besteht. Und dann noch so zwei, drei andere Geschichten. Und man kann mit ein bisschen Kreativität aus allem Weihnachten machen.
Ja.
Ja, also wir fangen an mit der klassischen Weihnachtsgeschichte.
Ich würde am Anfang würde ich dich gerne noch was fragen. Hast du das mit dem Wurmloch verstanden? Diese Nachricht,
ich hab's mitbekommen, dass es das gibt, aber ich habe tatsächlich absurd viel zu tun. Also ich habe teilweise wirklich nicht mal irgendwie so echte Nachrichten mitbekommen. Oh. Ich kann dir aber sagen, warte mal, es gibt einen Text, den eine Person geschrieben hat, die sich deutlich besser auskennt mit solchen Themen als ich, und zwar Martin Becker. Und dieser Text ist auf den Science-Blogs erschienen, die ja noch zugänglich sind.
Stimmt, die werden eingestellt, ne? Astrodiktikum Simplex verschwindet im Nirvana.
Ja, nein, weiß man nicht, ob es im Nirvana verschwindet oder nicht. Vielleicht können wir es mal erklären, weil die Hörerschaft liest ja vielleicht auch gerne mal Wissenschaftsnachrichten. Ja. Der Konradin Verlag, der da vor Jahren mal Science-Blogs gekauft hat, nachdem wir da so durch die Weltgeschichte des Verlagswesens weitergereicht worden sind. Wir haben, glaube ich, allen gehört im Laufe der Zeit. Bis auf Springer.
Axel Springer oder Springer der Wissenschaftsverlag?
Nee, gar nicht. Gar kein Springer. Beide nicht. Also irgendwie Geo und immer haben wir so mal Glam-Media gehört, glaube ich, die so Strickzeitschriften und so Zeug herausgeben. Ja, aber jedenfalls dann Konradin dachten wir nicht so eine gute Ecke, der Bild der Wissenschaft und so, die nichts mit der Bildzeitung zu tun haben, falls das jemand noch nicht gewusst haben sollte. Also eigentlich ganz okay, aber ja, es war irgendwie das, ich bin seit 2008 bei Science Blogs, also durchaus, ja, es sind jetzt bald 15 Jahre.
Und das ist, zum Verständnis, das ist jetzt nicht irgendwie so ein lockerer Verbund von Bloggern, die sich einfach unter einem Dach zusammengetan haben, sondern das ist ein richtiger bezahlter Job, den ihr da macht.
Es ist ein lockerer Verbund von Bloggerinnen und Blogger, die sich zusammengetan haben. Es wird bezahlt, aber mit einer sehr weit gefassten Definition, was bezahlt angeht.
Okay. 50er pro Beitrag.
Nein, nicht mal.
Also nicht mal, okay.
Es wird bezahlt nach Anzahl der Seitenaufrufe. Und je mehr Aufrufe du hast, du musst mindestens mal 10.000 haben, damit du was kriegst überhaupt.
Okay.
Und dann steigt so in 10.000er Schritten, also Seitenaufrufe Schritten. Und also ich habe in den letzten Jahren, womit die Blogs sind ja auch nicht mehr so populär, wie sie früher mal waren, werden auch nicht mehr so viel aufgerufen, wie sie früher waren. Ich habe andere Sachen gemacht und nicht mehr so viel geschrieben wie früher, aber ich habe halt so, 100 oder 150 Euro im Monat rausbekommen.
Na, immerhin, ja.
Ja, früher waren es mal deutlich mehr, aber da habe ich auch 2 Artikel pro Tag geschrieben. Aber es war nie so, dass das Geld, was du rausbekommen hast, den Marktpreis, sagen wir mal so, den üblichen Preis für Texte
schon. Ja, vor allem also die Qualität der Texte ist ja auch sehr hoch da.
Also das ist jetzt also selbst in den allerbesten Zeiten habe ich vielleicht mal irgendwie, wo wirklich so 2012, ja, wo Weltuntergang, wo ständig Leute irgendwo meinen Blog angeklickt haben, da habe ich vielleicht mal 1.000er rausbekommen, im Monat. Und sag mal, wenn ich einen Artikel für eine Zeitschrift schreibe, und das ist ein langer Artikel, so ein größerer, dann kann es auch sein, dass ich da 800 oder 1.000 Euro bekomme. Also das ist jetzt kein ungewöhnlicher Preis für einen Text, aber das waren dann irgendwie 1.000 Euro für 50 Texte. Ja, also es gibt Geld, aber eben nicht wirklich, was man jetzt als Taschengeld, wenn man so möchte.
Ja.
Und war aber ja egal, die Leute, die dort schreiben, sind ja nicht wegen dem Geld da. Das sind wirklich alles hauptsächlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die auch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten und dann nebenbei halt eben auch noch Blogartikel schreiben, was ja eigentlich toll ist.
Was man sich von allen WissenschaftlerInnen wünschen würde, ja.
Ja, und insofern hat mich das immer in diesen ganzen 15 Jahren, seit ich bei den Science Blogs bin, irritiert, egal wem wir gerade gehört haben. Ja, also angefangen hat es ja bei Burda, dann kamen irgendwie andere Burda-Unterverlage, eben Glam, dann kam irgendwie National Geographic, dann kam, haben wir Seed gehört, diesem amerikanischen Verlag, der Science Blogs irgendwie in Amerika erfunden hat und so weiter. Es war nie jemand stolz drauf, dass es Science Blogs gibt. Hat sich nie jemand drum gekümmert. Es war, hat niemand gedacht, meine Güte, ist das toll, dass wir hier so viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben, die das schreiben. Ja. Es gab so gut wie nie Kontakt zu den jeweiligen Verlagen bis ganz am Anfang. Also im allerersten Jahr, da gab es noch, in den ersten zwei Jahren, da gab es noch sowas. Da gab es Treffen der Bloggerinnen und Blogger. Ich glaube, wir waren mal in München und haben da so ein Treffen gehabt. Aber ja, dann hat sie das ganz schnell aufgehört. Dann auch Konradin. Ich habe, glaube ich, ganz am Anfang einmal mit einem Redakteur von dort gesprochen über das Blog. Aber das war es dann auch. Und aus diesen ganzen Plänen und Dings ist nie was geworden. Und jetzt sind wir halt eingestellt, weil der Verlag kein Geld mehr ausgeben will dafür. Mhm. Weil, wie gesagt, Science-Blogs machen ja keinen Verlust, machen keinen Gewinn oder Verlust. Und angeblich sind die Honorare das, was so viel kostet, was ich nicht glaube, weil ich wüsste jetzt nicht, wer die ganzen Honorare kriegen sollte.
Oder nicht, kann auch sein, dass sie dich all die Jahre über den Tisch gezogen haben.
Nee, also ich habe ja Kontakt mit den anderen Leuten dort, so ist es nicht. Nee, aber ja, also jedenfalls, ich weiß nicht, ob man so eine Blog-Plattform gewinnbringend betreiben kann. Heutzutage im Internet, weiß ich nicht, aber man könnte auf jeden Fall was draus machen.
Ja. Ja,
zumindest irgendwie Umweg, Rentabilität, irgendwie halt so, man kann das Prestige, das so eine Plattform prinzipiell bringen würde, vielleicht anderweitig nutzen.
Naja, also, man könnte ja auch zum Beispiel, weiß ich nicht, also was ja jetzt so naheliegend wäre, dass sowas wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft, der Stifterverband der Wissenschaft oder so sagt, nee, komm, das ist es uns jetzt wert. Wir machen das jetzt einfach. Also wir betreiben das jetzt einfach weiter und man könnte ja vielleicht sogar mit euch Bloggern dann reden und sagen, ja, pass mal auf, Freunde, wir haben kein Geld mehr, würdet ihr trotzdem weitermachen und das als Wissenschaftskommunikationsplattform
nehmen? Der Zug ist abgefahren mittlerweile, also wir haben uns ja durchaus auch ausgetauscht intern bei den Science-Blogs, was wir gerne wollen, aber einerseits gab es kaum Kommunikation von Konradin und wenn, dann war sie ein bisschen sehr einander widersprechend, also es war ein bisschen schwierig, ich möchte jetzt auch nicht zu viel irgendwelche Details erzählen, aber die Leute haben auch gesagt, ja, also sie haben da jetzt auch keine große Lust drauf, eben weil es anderswo auch interessant sein kann. Also ich zum Beispiel habe beschlossen, ich lasse mich gar nicht mehr darauf ein, irgendjemandem zu gehören. Ich habe jetzt mein eigenes Blog aufgemacht. Also bin jetzt quasi wieder unter meine eigenen WordPress-Installation gezogen. Also
astrodiktikum-simplex.de dann oder was?
Nein, noch nicht. Also es gibt astrodiktikum-simplex.de. Das ist das, wo ich angefangen habe. Ja. Da sieht man auch noch Texte, die gehen aber nur bis 2008.
Ist aus. Grade,
ja, und es schaut auch noch so aus wie 2008. Ja,
super, aber eigentlich sehr angenehm aufgeräumt irgendwie.
Ja. Ich habe das deswegen gemacht, weil ich, das liegt noch bei einem deutschen Provider und bis ich das übersiedelt habe, weil ich ja dann irgendwie mittlerweile in Österreich wohne, das zu übersiedeln, ist ein bisschen kompliziert, weil ich die ganzen Daten noch irgendwie sichern muss und so weiter. Das heißt, es gibt jetzt auch astrodiktikum-simplex.at.
AT, ui.
Genau. Und da ist, irgendwann wird das Ganze alles auf eins hingeleitet, aber auf astrodiktikum-simplex.at.
Ah ja,
da
Domain ist, geparkt steht hier.
Was, simplex.at?
Ja. astrodiktikum-simplex.at, Domain geparkt.
Nein. Warte mal, wenn ich das eingebe, vielleicht muss ich, hast du irgendwie so www oder irgendwie sowas?
Nee, astrodiktikum-simplex oder durchgehen?
Nein, -simplex.at.
Astrodiktikum.
Ich habe das gerade aufgemacht.
Echt?
Ja.
Also Domain geparkt. Diese Domain wird von easyname.com verwaltet.
Ja, das ist prinzipiell richtig, das easyname.com. Oh, jetzt habe ich gerade den Link verschickt, aber an jemanden, der gar nicht du bist.
So, mal ohne www probieren.
Ja, es kann sein, dass ich die.
Guck an.
Es kann sein, wie gesagt, es ist alles sehr, sehr provisorisch noch. Es kann sein, dass ich einfach noch nicht eingestellt habe, dass die Umleitung mit www auch hinkommen soll.
Ja. Nee, dann funktioniert es, ja.
Ja, und da erscheinen halt neue Sachen. Wie gesagt, ist alles noch sehr provisorisch. Da passieren dann halt die ganzen alten Texte sollten eigentlich auch noch da erscheinen. Das ist noch momentan, wo wir noch diskutieren, was mit den alten Texten passieren soll, wem die gehören und so weiter, wie sie weitergenutzt werden. Und wie gesagt, ich habe da mein eigenes Ding gemacht, weil dann habe ich das selbst in der Hand und bin nicht mehr abhängig von irgendjemandem. Ein paar andere wollen dann zu den Sci-Logs wechseln. Ein paar andere haben gesagt, ja, dann haben sie überhaupt keinen Bock mehr und hören auf. Also es wird sich halt leider irgendwie diese Plattform zerstreuen.
Schade.
Und ja, man hält halt was damit. damit machen können, wenn man sich ein bisschen drum gekümmert hätte, aber ja, hat halt beim Verlag anscheinend keine Priorität gehabt. Aber will jetzt gar nicht bewerten, die sollen ihre Geschäfte machen, wie sie es machen wollen. Und jetzt ist es halt so, wie es ist. Aber wir waren ja eigentlich beim Wurmloch. Und
ja.
Einer der Leute, die dort geschrieben haben oder immer noch schreiben auf den Science-Blogs, ist Martin Becker. Der kennt sich sehr gut aus mit so Quantenklump und so Zeugs. Und der hat vor kurzem noch einen Text geschrieben, der heißt, kurz notiert, nein, niemand hat ein Wurmloch gebaut.
Sehr gut,
ja. Und da kann man das gerne nachlesen. Also ich habe den nur die Überschrift gesehen und mich daran erinnert, jetzt wie du gefragt hast. Im Wesentlichen ist es irgendwie ja ein Computermodell, das eigentlich mit nichts damit zu tun hat, was man sich denkt, wenn man das Wort Wurmloch hört.
Ja.
Und ja
vor allem, weil es ja in einem Quantencomputer, und da müsste ja dann auch noch ein Universum drin sein und schwarze Löcher und so. Also von daher, ja, es ist zumindest kein richtiges Wurmloch, würde ich mal.
Ja. Also es hört auf mit dem Absatz, ich zitiere Martin Becker, was mich dazu bringt, warum mich das Ganze doch ein wenig aufregt. Die Wissenschaft hat aktuell eh schon bei vielen einen schlechten Ruf. Der Eindruck, Wissenschaftler würden ihre Wissenschaft so hindrehen, wie sie wollen, um eine politische Agenda durchzusetzen, ist weit verbreitet. Da sollte man wirklich keine Schlagzeile über "Wir haben ein Wurmloch gebaut" in die Welt setzen, wenn man bloß ein Quantenmodell von einem Spielzeuguniversum gebaut hat. Dieser sinnfreie Hype tut weder der Physik noch der Wissenschaft als Ganzes gut, im Gegenteil.
Ja.
Also lest das gerne.
Ich lese in den
Shownotes, dann könnt ihr da nochmal nachlesen, was mit diesem Wurmloch auf sich hat. Und merkt euch, dass ab 01.01.2023 die Science-Blogs, ja, weiß man immer noch nicht, was dann da sein wird und wo was sein wird. Aber es wird weiterhin Texte von den meisten Leuten geben, die dort geschrieben haben, an verschiedensten Orten. Und ihr werdet vermutlich in den Science-Blogs noch bis Jahresende informiert, wo dann Aktivität stattfinden.
Gibt es eine Mastodon-Instanz vielleicht, wo ihr euch dann mehr oder weniger alle zusammengefunden habt, sodass man euch leicht wiederfinden kann?
Oh, nee, nicht, dass ich wüsste.
Das wäre vielleicht nochmal interessant.
Ja. Nee, also nicht, dass ich wüsste, dass es sowas gibt. Also wir haben alle, die meisten haben alle irgendwo irgendwelche Accounts, aber ja, die sind jetzt nicht immer gesammelt.
Ja. So, niemand hat ein Wurmloch gebaut, die Science-Blogs werden eingestellt. Ich gucke gerade mal, ob ich noch schlechte Nachrichten habe hier.
Ja, komm.
Nein.
Das doch, kann ja nicht sein.
Doch, tatsächlich kriegt man unter Kälteeinfluss schneller Schnupfen.
Ja, ich dachte, das hat mal geheißen, das ist nicht so.
Ja, tatsächlich ist es so. Und zwar gibt es dafür tatsächlich eine biologische, also sozusagen eine mechanische Erklärung, nämlich, ich gucke jetzt gerade mal, also die Wissenschaft hat festgestellt, ich habe mir wieder nicht aufgeschrieben, wer das war, doch hier, Northeastern University, wo ist das denn? Ah, Massachusetts.
Nordosten.
Okay. Genau. Meine Güte. Die nordöstlichen Wissenschaften haben festgestellt, in Massachusetts, also amerikanische WissenschaftlerInnen haben festgestellt, dass Kälte tatsächlich zu Schnupfen führen kann, weil nämlich, wenn Bakterien oder Viren in unsere Nasen kommen, also in unsere Nasenschleimhaut, dann bildet die Nasenschleimhaut Sekretkügelchen aus, die diese Viren einfangen und unschädlich machen. Wenn es jetzt kalt wird, also wenn du auf eine Temperatur, wenn die Nasenschleimhaut auf eine Temperatur von 5 Grad, haben sie glaube ich, runtergekühlt, das alles übrigens in der Petrischale. Also nicht irgendwie, so geben Sie mal Ihre Nase her. Also sie haben die Nase abgekühlt und zwar auf 4 bis 5 Grad Außentemperatur. Und dabei gesehen, dass diese Sekretkügelchen, Vesikel nennen die sich, dass es um 42% weniger Vesikel gegeben hat und die antiviralen Proteine auf der Oberfläche dieser Bläschen auch spärlicher gesät waren. Das heißt, je kälter die Luft ist, die du einatmest, desto weniger lokales Immunsystem sozusagen hast du in deiner Nasenschleimhaut.
Okay.
Was ich total ärgerlich finde, weil ich weiß gar nicht, wie viele Jahrzehnte ich immer gesagt habe, hört auf zu jammern, Kälte macht nicht krank.
Ja, ich weiß, jetzt muss ich immer meine Freundin sagt, setz eine Mütze auf, wenn du rausgehst.
Scheiße.
kann ich auch nichts mehr drauf sagen.
Ja, also es ist nicht die Kälte, die krank macht, aber es ist die Kälte, die dazu führt, dass unsere Nasenschleimhaut, also praktisch die erste Immunbarriere, die wir im Körper haben, dass die nicht mehr so super arbeitet wie unter höheren Temperaturen.
Es wird halt übrigens eine schwierige Sendung. Ich werde nicht so viel klugscheißen können wie sonst, denn anscheinend ist die Wikipedia gerade offline.
Moment, wie, ja?
Also bei mir zumindest.
Das ist ziemlich blöd. Die Wikipedia oft, das gibt's doch gar nicht. Warte mal, de-wikipedia.org. Nee, die ist online.
Ah, dann ist das nur bei mir. Okay,
gut. Also,
dann
wo bist du überhaupt? Du
nee, jetzt geht's so jetzt anders. Okay. Jetzt funktioniert's wieder. Nee, ich bin da eigentlich, wo ich immer bin.
Echt?
Vielleicht bin ich erkältet.
Vielleicht warst du im Kalten draußen und hast jetzt Schnupfen. Das kann natürlich sein.
Ja, ja. Möglich, ja. Ja, also das war eine schlechte Nachricht.
Das war eine der schlechten Nachrichten, die ich mit habe. Bestimmt auch noch die eine oder andere, aber das war die erste, die ich gefunden habe.
Ja, ich überlege gerade, aber ich habe jetzt nicht so wirklich schlechte Nachrichten. Ich habe hauptsächlich informative Nachrichten.
Na, dann gib uns doch informative Nachrichten. Du, Florian, ja? Hast du denn Informationen für uns mitgebracht?
Ja, ich habe Informationen mitgebracht. Es geht um, wie gesagt, wir können das als Weihnachtsgeschichte branden, okay. Wenn wir wollen. Also müssen wir noch irgendwie, man muss ja immer so die Weihnachtsgeschichte noch lesen. So, es begab sich aber zu der Zeit, ich kann die nicht mehr auswendig.
Jener Zeit, glaube ich, war es, glaube ich.
Ja, ich glaube, das kommt davon, wie man es übersetzt.
Stimmt.
Ja. In es Österreich begab sich aber zu der Zeit, dass Giffey Statthalterin von Berlin war und alle Menschen waren aufgerufen, nochmal zu wählen, weil sie es beim ersten Mal nicht hinbekommen haben, oder? Nee. Oh
Gott, hör auf, ey.
Nee. Aber Berlin spielt eine Rolle in der Weihnachtsgeschichte.
Okay.
Aber auch ganz viele andere Orte. Ich beziehe mich auf das, was du kürzlich mit Ruth besprochen hast in der Astronomie-Wissenschaftsfolge. Mhm. Da habt ihr am Ende der Folge so eine Viertelstunde aneinander vorbeigesprochen.
Ja.
Weil nämlich ihr habt über den Planeten Neptun gesprochen und seine Entdeckung.
Ja.
Du wolltest wissen, woher man weiß, wie schwer Planeten sind.
Ja,
man
auch nur so sieht. Genau. Weil du brauchst ja irgendeinen Referenzpunkt, an dem du das Ding einmessen kannst oder so.
Genau.
Ja.
Und ich habe das so verstanden, dass du einfach wissen wolltest, ich gucke am Himmel, sehe einen Punkt, der bewegt sich, weiß, es ist ein Planet und wie weiß ich, welche Masse der hat?
Ja, genau.
Das war deine Frage.
Das wollte ich eigentlich wissen, ja.
Genau. Und Ruth hat dir aber die Frage beantwortet, wie man, wie Urbain Le Verrier berechnet hat oder versucht hat zu berechnen, welche Masse Neptun hat.
Also eine sehr viel speziellere. Darum habe ich auch am Ende das Gefühl gehabt, ich wäre ein bisschen doof.
Ja, also ihr habt einfach bei der anderen beigesprochen.
Super. Das heißt, jetzt kommt die weihnachtliche Planetenmassenberechnungs-Informations.
Genau. Ja, ich habe das irgendwie bei meinem morgendlichen Spaziergang gehört, diese Folge. So, ich mache meistens immer so 6 Uhr morgens so eine kleine Runde durch die Stadt und bin dann immer so Kepler-Gesetze vor mich hin, so durch die frühmorgendlichen Straßen gelaufen.
Das ist ein schönes Bild. Da ist wieder der Verrückte.
Ja. So ungefähr. Also wer mich da gesehen hat, der kriegt jetzt die Aufklärung. Also als Weihnachtsgeschichte können wir es deswegen verkaufen, weil nämlich eine Person, die zu Weihnachten geboren ist, eine wichtige Rolle bei der ganzen Geschichte spielt. Nämlich Jesus. Nein, Isaac Newton.
Auch gut. Der hat ja so ähnliche Frisur. Also,
der zumindest nach dem julianischen Kalender, der damals, als er geboren wurde, dort, wo er geboren wurde, noch in Kraft war, am 25. Dezember 1642 geboren wurde. Nach dem vernünftigen gregorianischen Kalender am 4. Januar. Aber wir nehmen gern den alten Kalender, damit wir das als Weihnachtsgeschichte verkaufen können. Und gehen jetzt gleich wieder weg von Newton, der kommt erst später wieder auf die Bühne und beantworten mal die Frage, die du gestellt hast. Ich sehe Dinger, die sich am Himmel bewegen und will wissen, wie schwer sie sind. Wie kriege ich das raus?
Ja.
Die kurze Antwort darauf ist gar nicht.
Eben. Das hätte ich jetzt auch erwartet.
Bei Sternen gibt es diverse Methoden, aber das heben wir zum Beispiel mal das anderes mal auf. Bei Planeten, ich kann natürlich mal prinzipiell sagen, je heller, desto größer. Das kann man sagen. Bei Planeten kommt es natürlich auch an, wie weit sind die Dinger weg, aber so mal in erster Näherung, dann sind alle ungefähr gleich weg, ist natürlich Quatsch, aber zumindest in erster Näherung können wir es mal sagen und dann weiß ich, okay, ein Ding, das so hell ist wie der Jupiter zum Beispiel, ist deutlich heller als der Saturn, weil der Jupiter näher ist und größer ist als der Saturn. Aber wie gesagt, es geht eben, man kommt nicht wirklich ans Ziel, weil der Abstand eben trotzdem eine Rolle spielt. Aber man kann tatsächlich über die Bewegung der Objekte auch die Massen berechnen oder zumindest Informationen über die Massen bekommen. Und das hat tatsächlich...
Aber nicht über die echte Masse, sondern über das Massenverhältnis zwischen den Objekten, vermute ich jetzt mal, oder?
Ja, lass uns mal da rein noch vorgehen. Also,
okay, Chef.
Wir müssen jetzt zu einem Zeitgenossen von Newton kommen, nämlich Kepler. Mhm. Der hat ja seine Gesetze aufgestellt, die nach ihm benannt sind, die Keplerschen Gesetze. Und da gibt's das dritte Keplersche Gesetz. Das hat jemand mal so genannt und seitdem heißt es drittes Keplersches Gesetz und ist nicht so genannt. Das ist das, was immer so ein bisschen verwirrend klingt. Ja, also das erste Kepler-Gesetz ist ja noch einfach. Planeten bewegen sich auf Ellipsen. Ja, und das dritte ist, die Quadrate der Umlaufzeiten zweier Planeten verhalten sich zueinander wie die Kuben der großen Halbachsen ihrer Bahnellipsen. Da steigt man dann, lernt man vielleicht mal auswendig in der Schule und dann steigt man irgendwas aus. Ist aber gar nicht so schwer. Es sagt einfach nur erstmal, dass ein Planet, der eine große Umlaufbahn hat, länger rundherum braucht. Ja? Also die Erde braucht 365 Tage, ein Jahr für eine Runde um die Sonne. Der Jupiter braucht, was braucht der Jupiter? 5 Jahre? 12 Jahre? 12 Jahre, glaube ich, für eine Runde um die Sonne. Der Merkur ist viel näher dran an der Sonne, braucht 88 Tage. Das heißt, die große Halbachse, die sagt dir, wie groß die Umlaufbahn ist. Die ist sowas Ähnliches wie der Radius für eine Ellipse. Ich meine, Ellipsen haben keine Radien, aber je größer die große Halbachse ist, desto größer die Ellipse insgesamt. Und die Umlaufzeit ist die Umlaufzeit. Das heißt, wenn du eine Umlaufzeit hast, kannst du daraus die große Halbachse berechnen oder umgekehrt, weil die eben über dieses dritte Keplersche Gesetz zusammenhängen. Ja, wenn man es mathematisch schreibt, dann haben wir das, was du vorhin gerade angesprochen hast, Verhältnisse. Wir haben zwei Umlaufzeiten von zwei Planeten und die beiden Halbachsen dieser beiden Planeten. Und dann ist einfach Umlaufzeit 1 geteilt durch Umlaufzeit 2 zum Quadrat genauso groß wie Halbachse 1 durch Halbachse 2 geteilt hoch 3. Ja, geht jedes Mal dasselbe raus.
Ich nehme das jetzt einfach hin, ne? Du bist dir darüber im Klaren. Also, ja.
Ja, ja, nein, aber das ist, wie gesagt, das ist tatsächlich Astronomie, die man meistens sogar schon in der Schule lernt. Also das ist aber, wenn man sich's genauer betrachtet, kommt man dann deutlich weiter weg von der Schulmathematik. Wir haben jetzt eine Formulierung, die Kepler damals gefunden hat, Anfang des 17. Jahrhunderts, der eben tatsächlich Verhältnisse in Beziehung gesetzt hat. Mhm. Ich kann mir eben zwei Planeten hernehmen, die kann ich am Himmel sehen, und deren Umlaufzeit kann ich ja direkt beobachten. Das ist eine direkte Beobachtungsgröße.
Ja.
Weil ich kann ja lange, wenn der 12 Jahre rumbraucht, muss ich ja 12 Jahre gucken im Zweifelsfall. Vielleicht kriege ich es auch schon vorher raus, aber im Prinzip ist das eine direkte Beobachtungsgröße. Ich kann schauen, wie lange braucht er für eine Runde um die Sonne. Und dann habe ich schon mal die eine Seite der Gleichung direkt bestimmt. Die andere Seite der Gleichung ist ein bisschen schwieriger zu bestimmen, ja, weil die große Halbachse, weiß ich nicht genau, wie die ist, aber die brauchen wir auch gar nicht. Und da kommt jetzt Isaac Newton ins Spiel, weil ich kann dieses dritte Keplersche Gesetz auch für einen einzigen Himmelskörper formulieren. Ich kann direkt die Umlaufzeit mit der Halbachse eines Planeten zusammenführen, wenn ich ein paar Naturkonstanten kenne. Und die Naturkonstanten sind die Gravitationskonstante, die Zahl Pi und dann die Masse. Das heißt, ich kann aus dem Keplerschen Gesetz mit dem Gravitationsgesetz von Isaac Newton eine Formel konstruieren, die mir die Masse in Abhängigkeit der Umlaufzeit gibt.
Okay.
Das geht. Also ich muss dann einfach nur die in Abhängigkeit der Umlaufzeit und der großen Halbachse. Ja, also die brauche ich auch noch irgendwie drin. Ich muss jetzt also nur, vereinfacht gesagt, die Umlaufzeit beobachten und muss dann eben, um die Masse zu kriegen, muss ich dann das ausrechnen und brauche dafür aber die Gravitationskonstante. Und da ist der Hund begraben. Das ist das Problem, die Gravitationskonstante.
Wieso? Aber kenne ich die nicht? Das ist doch eine Konstante.
Ja, aber nur, ja, wie ist sie denn? Kennst du sie?
Also 9, weiß ich nicht.
Das ist die Erdbeschleunigung.
Beschleunigung, ich weiß, ja.
Nee, aber, also wie gesagt, es ist alles, was ich sage, ist ein bisschen in der Realität ein bisschen komplizierter, als ich sage. Aber im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass ich zumindest mal von einem Himmelskörper eine Masse kennen muss.
Ja.
Da kann ich.
Ja, aber das meine ich ja. Also du brauchst immer einen Referenzwert, ne?
Genau. Und um von einem Himmelskörper die Masse zu kennen, dann muss ich mal irgendwo eine konkrete Messung anstellen.
Ja.
Und natürlich nehme ich als den einen Himmelskörper die Erde, weil das sitzt
ja drauf. Ach ja, klar, das ist ja auch ein Himmelskörper. Ich bin ja auch
genau.
Ein
Hof. Ja. Ja, das heißt, die Frage, auf die es hinausläuft, ist, wie schwer ist die Erde?
Ja.
Und wie messe ich das?
Das wäre
eine Idee, wie man messen könnte, wie schwer die Erde ist.
Nein, diese Frage hätte ich jetzt als nächstes gestellt. Also, ja. Nee.
Ja, und das ist, ja.
Ich überlege immer noch, also ich will immer sowas sagen wie, naja, vielleicht kann man ja mit Ultraschall in die Tiefe und dann daraus irgendwas extrapolieren und so, aber das hat ja Kepler nicht gemacht. Ne?
Nee, also Kepler hat das gar nicht gemacht, aber wir sind immer noch, wir sind jetzt so ungefähr im 18. Jahrhundert.
Ja, da war das, ich war keine Ahnung, wie die das gemacht haben.
Ja, das also geht bis Isaac Newton hat ein Experiment vorgeschlagen, wie das gehen könnte. Du brauchst im Wesentlichen ein Fernrohr, ein Pendel und musst ein bisschen wandern.
Okay.
Ja, also wie gesagt, Gravitation, ja, das war Isaac Newtons Ding. Jede Masse zieht jede Masse an, jede andere Masse an und auf die Art und Weise, die im Newtonschen Gravitationsgesetz beschrieben steht. Und im Newtonschen Gravitationsgesetz stehen eben die beiden Massen drin, die einander anziehen. Es steht der Abstand zwischen den beiden Massen drin und eben diese hinterhältige Gravitationskonstante, die steht auch noch drin. Und Newton hat eben vorgeschlagen, man könnte doch zum Beispiel einen Berg nehmen. Also nicht nehmen, der wird schwer den zu nehmen, aber der Berg steht halt irgendwo. Und der Berg hat eine Masse. Und dann stelle ich mich mit meinem Pendel daneben und lasse das Pendel pendeln. Und wenn das Pendel jetzt allein irgendwo im Weltraum herumfliegen würde, dann wird es halt quasi frei vor sich hin pendeln. Wenn es in der Nähe des Berges pendelt, dann wird die Masse des Berges das Pendel ein kleines bisschen anziehen.
Ja.
Und das verändert die Dauer, die Periodendauer, mit der das Pendel hin und her pendelt.
Und je größer mein Pendel, desto einfacher die Messung.
Genau. Das heißt, ich muss eigentlich nur noch hier das pendeln. Also das hängt ein bisschen schief, das Pendel. Ja, es geht nicht direkt gerade runter zum Erdmittelpunkt, sondern es ist quasi ein bisschen in Richtung des Berges hin verschoben, weil der Berg es ein bisschen anzieht. Mhm. Und das würde ich gerne messen. Ja, das Pendel, dass es ein bisschen schief hängt. Mit der Periodendauer weiß ich gerade gar nicht, ob das auch eine Auswirkung hat. Aber es hängt auf jeden Fall ein bisschen schief, weil es Richtung Berg abgelenkt wird. Und das will ich messen. Und wenn ich das messen kann, dann muss ich eigentlich nur noch wissen, wie die Gesteinsdichte ist des Berges. Aber da gehe ich halt einfach hin und klopfe mir ein Stück ab. Dann weiß ich das auch. Und dann muss ich halt einfach nochmal schauen, dass ich die Form des Berges irgendwie ein bisschen vermessen kann, um halt dann so zu rechnen, okay, der ist so und so groß, der Berg, hat eben das und das Volumen und da ist dieser und jener Stein mit der Dichte drin, also hat der das Gewicht, der Berg, kann man ausrechnen.
Aber das müsste ich ja dann eigentlich für den gesamten Planeten kennen.
Nein, warte mal ab. Also uns interessiert jetzt momentan einfach nur der Berg. Ja. Und das ist in der Theorie ein gutes Experiment, in der Praxis ist es schwierig. Also Newton hat vorgeschlagen, das Experiment zu machen, aber Newton war halt ein Theoretiker, der hat keine Experimente in der Form gemacht. 30 Jahre nach seinem Tod kam dann Neville Maskelyne, der ein englischer Astronom, und der ist nach Schottland gewandert zum Berg Skihelion. Mhm. Und wenn du dir ein Foto vom Skihelion anschaust, dann weiß man auch, warum der nach Schottland gegangen ist, weil der Skihelion ist so ein richtiger Berg. Also da geht's links rauf, rechts rauf und da ist jetzt nichts kompliziert. Der ist im Prinzip so ein großes Dreieck, so wie ein Kind halt einen Berg zeichnen würde.
Stimmt, ja.
Und das ist praktisch, weil er, je komplizierter die Form des Berges ist, desto schwieriger ist es auszurechnen, welche Masse er hat. Hm. Wenn ich den einfach durch so einen Kegel annähern kann, dann tue ich mir viel einfacher beim Rechnen.
Ja.
Ja, es gibt auch noch andere Berge. Also man hat schon davor probiert, beim Chimborazo in Ecuador das zu machen. Der ist auch so ein Vulkan, ein ehemaliger, glaube ich. Der hat auch eine halbwegs brauchbare Form, aber da war das Wetter irgendwie schlecht und da hat man nicht wirklich so genaue Rechnungen
durch. Ja, nee, klar. Also man muss ja dann nur einfach mal, kann daneben einfach mal die Zugspitze halten und sagen, so, bilde da mal einen Durchschnitt.
Ja, gesagt, geht halt nicht. Ja, also jedenfalls ist dann Maskelyne zum Skihelion gefahren und hat dann eben dort sein pendeln lassen. Und jetzt könnte man sich fragen, ja, warum lässt man das nicht irgendwie ein Geophysiker machen oder warum lässt man das nicht ein Physiker machen oder sonst irgendwie, warum rennt da ein Astronom rum im Pendel? Weil man auch zum Himmel schauen muss. Weil du willst ja wissen, wenn das Pendel so vor sich hin pendelt, das sollte ja genau senkrecht nach unten Richtung Erdmittelpunkt zeigen. Und um das rauszufinden, beziehungsweise die Abweichung rauszufinden, musst du erstmal wissen, wo oben und unten ist. Ja, also mein, ja, oben, ist ja schon klar, du musst es ja nicht exakt wissen. Das heißt, du musst wissenschaftlich gesprochen den Zenit bestimmen. Also der Punkt wirklich exakt über dir.
Okay.
Und
das da, wo um 12 die Sonne steht. Nee, andersrum. Da, wo die Sonne am höchsten steht, ist 12.
Ja, ja, nein. Das, der Punkt, der Zenit ist wirklich exakt über deinem Kopf. Also wenn du keinen Schatten werfen würdest. Okay. Das kommt darauf an, wo genau auf der Erde bist. Es ist nicht immer so, dass die Sonne jeden Tag exakt über dir steht. Aha. Siehst du ja im Winter, da kannst du froh sein, wenn sie mal im Horizont kommt, die Sonne. Aber der Zenit ist der Punkt exakt über deinem Kopf. Und um das messen zu können, brauchst du halt Referenzsterne. Also du musst das irgendwie astronomisch vermessen, weil du brauchst ja irgendwas, was sich quasi jetzt unabhängig von der Erde als Referenz nehmen kannst. Mhm. Und da misst du halt die Referenzsterne. Und drum brauchst du eben nicht nur dein Pendel und die Wanderschuhe, sondern auch ein Fernrohr. Und jemand, der Ahnung hat von Sternen und Messungen, so jemand wie Neville Mesklin. Und man muss jetzt hier auch das ganze Wackeln der Erdachse berücksichtigen und so weiter. Also du musst erstmal da an dem Ort, wo du die Messungen machst, sehr, sehr lange astronomische Messreihen durchführen und ganz viel rumrechnen und dann kannst du loslegen. Und das hat Mesklin alles gemacht und tatsächlich aus der Ablenkung des Pendels berechnet, nicht nur eben die Masse des Berges, weil die konnte man direkt berechnen, die hat man nicht messen müssen. Das kannst du direkt aus der Dichte und so weiter bestimmen, aus der Form. Mhm. Aber du kannst dann eben, wenn du diese Ablenkung kennst, dann kannst du messen, beziehungsweise kannst du vorher berechnen, wie groß die Ablenkung des Pendels sein müsste, wenn die Dichte der Erde genauso groß wäre wie die Dichte des Berges. Mhm. Ja, das ist so ein Referenzwert. Und dann kannst du schauen, okay, ist es jetzt mehr oder weniger als das? Und dann weißt du, die Dichte der Erde ist mehr oder weniger als die vom Berg.
Ja.
Das musst du jetzt akzeptieren.
Ja, ich
muss
das nicht akzeptieren, das ist mein, aber ja, ist, ja, das ist, ich nehme das für mich mal so hin.
Das ist halt jetzt das Messprinzip. Also du kannst auch hier wieder nur ausrechnen, wenn die Erde genau die gleiche Dichte hat wie der Berg, dann muss es eine bestimmte Ablenkung geben. Und wenn es nicht genau diese Ablenkung ist, dann muss die Dichte der Erde irgendwie anders sein. Und das hat Mesklin gemacht und hat eben einen Wert von damals mit seinen Messergebnissen 4,5 Gramm pro Kubikzentimeter für die durchschnittliche Dichte der Erde bekommen.
Aha.
Und das ist interessant aus vielen Gründen. Erstens mal ist es halbwegs nah am korrekten Wert. Also wir sind bei 5,5 Gramm pro Kubikzentimeter. Man ist immer noch ein Fehler von 20%, aber wenn der Kerl, der mit dem Pendel am Berg rumhängt, ist es...
Damals wussten die auch noch nicht, dass die Erde kein Ball ist, ne? Also,
ja, doch. Ja? Doch.
Also die Kartoffel, wann war denn das?
Ach so, nein, das ist so, für so ein Experiment musst du sowieso voraussetzen, dass die Erde quasi eine Kugel ist.
Okay.
Jedenfalls hat man damals aber schon, und das ist durchaus ein interessantes Ergebnis, damals schon festgestellt, egal ob das jetzt mit dem Wert von 4,5 den Mesklin gemessen hat oder mit dem korrekten Wert von 5,5 Gramm rechnest, das ist auf jeden Fall mehr als die typische mittlere Dichte von Gestein. Das heißt, man hat damals schon gesehen, okay, wenn die mittlere Dichte der Erde größer ist als die typische mittlere Dichte von Gestein, kann die Erde nicht nur aus Gestein bestehen, sondern da muss irgendwo noch Zeug drin sein, das noch dichter ist als Gestein, das ist Metall. Das heißt, damals hat eben Mesklin mit dieser Messung schon festgestellt, dass die Erde im Inneren einen Kern aus Metall haben muss oder irgendwo Metall drin sein muss.
Ja.
So, jetzt sind wir aber immer noch nicht bei der Masse der Erde. Wir haben jetzt mal die Dichte der Erde, aber welche Dichte?
Wie groß das Ding überhaupt ist.
Ja, aber das geht. Das kann man ja triangulieren. Also da kannst du, wenn du davon aus, hat er in der Antike schon geklappt. Da hat man ja hier das klassische Experiment mit dem Stab, ich weiß gar nicht, wie hieß denn der Kerl, der das gemacht hat.
Keine Ahnung.
Eratosthenes.
Okay.
Der damals irgendwo in Ägypten den Stab da irgendwo in die Erde gerammt hat und dann festgestellt hat, dass er aus dem Schattenwurf berechnen kann den Umfang der Erde und tatsächlich gar nicht so weit weg war vom richtigen Wert. Also wirklich, war nur ein paar Dutzend Kilometer weg vom korrekten Wert. Also die Größe der Erde messen, das war jetzt nicht das Problem. Das hat man gewusst. Und vor allem Landvermessung hat man damals zu Newtons Zeiten auch zu entsprechenden paar hundert Jahre später dann wirklich gut gekonnt. Also das war kein Problem. Das heißt, man hat gewusst, die Erde ist so und so groß, die Erde hat die mittlere Dichte und damit kommst du auf eine Erdmasse. Jetzt wissen wir mal, wie schwer die Erde ist. Mhm. Und das ist ein wichtiger Fortschritt, weil das reicht eigentlich schon, um andere Planeten auch entsprechend ihre Massen zu berechnen, sofern ich weiß, wie weit die weg sind.
Ja.
Das ist eine Information, die fehlt noch. Und das wäre wieder eine ganz andere Geschichte. Die Entfernungsbestimmung im Sonnensystem. Das hat auch lange gedauert. Da sind wir schon fast im 19. Jahrhundert, bis man das wirklich rausbekommen hat. Mhm. Man hat zwar immer relative Abstände gekannt. Ja, man hat immer gewusst, nicht immer, aber man hat das schon auch zu Keplers Zeiten und so weiter gewusst, okay, der Mars ist ungefähr, sagen wir mal, der Jupiter ist fünfmal so weit weg von der Sonne wie die Erde. Das hat man gewusst. Aha. Aber man hat nicht gewusst, wie viel das in Kilometern ist. Weil man nicht gewusst hat, wie groß der Abstand zwischen Erde und Sonne ist.
Ja.
Also darum hat man eben auch diese astronomische Einheit gehabt. Ja.
Ach okay, man hat das astronomische Einheit genannt, weil es überhaupt keine, okay, jetzt verstehe, ja.
Also natürlich gab es Näherungslösungen und so weiter und Schätzwerte, aber da hat man auf den Venus-Transit warten müssen. Ja, also der war auch im 18. Jahrhundert gab es einen Venus-Transit und im 19. Jahrhundert gab es nochmal Venus-Transits und da gab es wirklich, es war eine groß angelegte Messkampagne, wo wirklich auf der ganzen Welt Leute gemessen haben, den Venus-Transit, weil man auch, und da gehe ich jetzt nicht ins Detail, es gibt ein schönes Buch, Chasing the Sun, glaube ich, heißt das, oder Chasing Venus. Ich verlinke in den Shownotes genau, mir fällt es gerade nicht ein. Und ich habe in meinem Blog auch was dazu geschrieben, aber im Wesentlichen, wenn du aus verschiedenen Richtungen den Venus-Transit, also den Durchgang der Venus vor der Sonnenscheibe beobachtest, eben ein Ereignis, das ja nicht so oft vorkommt. Wir hatten jetzt, ich glaube, vor 10 Jahren ungefähr gab es einen Venus-Transit.
Ich sehe es gerade, in 243 Jahren passiert das nur 4-mal.
Genau, und die 4 sind auch ziemlich kurz hintereinander, also ein paar Jahrzehnte auseinander.
Nach 8 Jahren, nach 121,5, dann wieder nach 8 und dann nochmal nach 105,5.
Ja, genau. Es kommen immer 2 in 8 Jahresabstand und dann dauert es wieder ein bisschen. Und drum war das eben auch so eine seltene Sache. Aber ich kann eben, wenn ich diesen Venus-Transit beobachte, von unterschiedlichen Orten der Erde, schaue ich aus unterschiedlichen Winkeln drauf und dann dauert der unterschiedlich lang, weil halt der unterschiedliche Wege über die Sonnenscheibe nimmt oder vor der Sonnenscheibe vorbei nimmt. Und aus diversen geometrischen Analysen, da muss man ein paar Dreiecke aufmalen und so weiter und dann ein bisschen Trigonometrie draufschmeißen, kann ich dann berechnen, wenn ich weiß, wie lang der Transit dauert, abhängig von Beobachtungsort, kann ich dann berechnen, wie weit die Erde von der Venus weg ist und damit weiß ich dann auch, dann habe ich eine Distanz absolut bestimmt und kann dann berechnen, wie weit die ganzen anderen Planeten weg sind. Ist, wie gesagt, das Prinzip ist simpel. Das alles zu machen war sehr, sehr, sehr schwierig, weil wirklich, da gab es eine irgendwie so eine Expedition, die sind dann nach irgendwie Skandinavien gefahren. Und sind irgendwo extra nach Tahiti gefahren. Das war diese eine Expedition, von dem, der einmal um die Welt rumgefahren ist. Wie hieß denn der Kerl? Der eine war zu früh, der andere war zu spät. War das irgendwie Francis Drake oder sowas? Ich weiß es nicht, war einfach so eine klassische berühmte Expedition. Die sind alle beauftragt worden. Das war wirklich so eines der ersten großen internationalen Forschungsprojekte, aha, weil wirklich alle Länder in ihre Leute ausgeschickt haben in alle Richtungen und hat so halbwegs funktioniert. Man hat genug Daten zusammenbekommen, dass man dann eben bei den Venus-Transits im 19. Jahrhundert diesen Abstand berechnen konnte. So, und jetzt hat man schon fast alle Informationen zusammen.
Ich wollte gerade sagen, das musst du ja jetzt eigentlich nur noch alles in deine Formel einsetzen und nach auflösen nach unbekannter Planet.
Genau, so geht's. Jetzt hast du quasi hier hast du die Planeten, die Umlaufzeiten der Planeten, die ich beobachten kann. Ich weiß, welchen Abstand zur Sonne die Planeten haben und daraus kann ich dann eben die Masse berechnen. Mhm. Das einzige Problem ist noch eben ist die Genauigkeit, weil da eben die Gravitationskonstante drin steckt.
Oh, stimmt, die kenne ich noch nicht.
Ja, und die Gravitationskonstante, die ist fies. Die ist eine Zumutung. Ja, das ist also, wenn du dir die Formel anschaust oder
okay, ich weiß es
natürlich auswendig.
Natürlich weiß ich auswendig, dass die Gravitationskonstante. Ach du Scheiße.
Nein, ich meine jetzt einfach hier Newtonsches Gravitationsgesetz. Das sagt, wenn man die Anziehungskraft ist proportional zu den beiden Massen und indirekt proportional zum Quadrat des Abstandes.
Hast du das abgelesen oder weißt du das auswendig?
Nee, also das ist ja wirklich auswendig. Ich meine, das ist.
Also weiß man auswendig?
Also zumindest.
Wenn man Himmelsmechaniker ist.
Ja, dann sowieso, aber eigentlich lernt man das auch in der Schule. Also das irgendwie, dass die Anziehungskraft proportional zur Masse ist, ja, also umso stärker, je größer die Masse ist,
ja,
das ist klar. Und dass die Anziehungskraft mit dem Quadrat des Abstandes schwächer wird,
Stimmt.
Hat man auch schon mal gehört,
aber man, ja. Ich habe das noch nie geschafft, das in so einen eleganten Satz einzupflegen wie.
Aber ja, das wichtige Wort an der ganzen Geschichte ist proportional. Ja, das heißt, mit proportional weiß ich eben nur genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ja, sie ist, wird größer, wenn die Masse größer wird, und sie wird kleiner, wenn das Quadrat des Abschnittes kleiner wird. Mhm. Aber ich würde gerne wissen, wie genau. Ja, ich möchte wirklich eine Zahl ausrechnen, und das geht halt nur, wenn ich eben nicht die Formel nehme, wo irgendwas proportional ist, sondern wenn ich die exakte Formel habe. Und weil eben Newton diese Formel damals aufgestellt hat, hat er eben in dieser Formel, weil er es eben auch nicht exakt messen konnte, hat er einfach gesagt, okay, wir schreiben dann noch so eine Konstante G davor, die Gravitationskonstante, und die macht aus dem Proportional den echten Wert. Also das ist die Konstante, die man dann eben so eine numerische Zahl ist auch Quatsch, numerischer Wert, der mir dann eben das exakte berechnen würde. Also exakt lautet die Formel, die Gravitationskraft ist gleich m1 mal m2 geteilt durch r Quadrat, also Masse 1, Masse 2 geteilt durch Quadrat des Abstandes mal g. Und g ist die Gravitationskonstante. Und die muss ich kennen, wenn ich die Gravitationskraft exakt ausrechnen will. Und die Gravitationskonstante ist halt eine Naturkonstante, die ich irgendwie mal messen muss. Mhm. Das Problem ist, dass ich dazu eben die Kraft kennen muss, die zwei Objekte aufeinander ausüben. Das ist ganz einfach. Ich könnte sagen, ich habe jetzt zwei Massen, ich weiß, wie schwer die sind, ich weiß, wie weit sie voneinander weg sind, und dann muss ich dann noch irgendwie so ein Gerät dazwischen flanschen, das mir sagt, die Kraft misst, mit der sie sich anziehen.
Ja.
Dann kenne ich alles andere in der Formel bis auf die Gravitationskonstante und kann sie dadurch ausrechnen. Also im Prinzip ist es einfach. In der Praxis ist es schwer.
Die Frage ist, was ist das Gerät, ne?
Erstens das, und das Problem ist, dass die Gravitationskraft halt auch so eine absurd schwache Kraft ist.
Ja.
Die ist so schwach. Ja, man, das sieht man auch, wenn du kannst hüpfen.
Ja. Ja,
also deine Körperkraft ist in der Lage, der Gravitationskraft der gesamten Erde etwas entgegenzusetzen. Oder ein Magnet, ja, kannst du in der Ansichtskarte einen Kühlschrank pappen, die bleibt da ewig drauf hängen, obwohl der Magnet winzig ist und trotzdem die ganze Erde dran zieht. Ja, also der Magnet kann das, die Gravitationskraft locker kontern, obwohl die gesamte Erde an dem Ding zieht. Also die Gravitationskraft ist extrem schwach, und ich kann ja jetzt nicht irgendwie hier die Erde und noch eine Erde nehmen und da irgendwie dazwischen mein hypothetisches Gerät stecken, sondern ich muss das im Labor machen. Ich kann nämlich Metallkugeln nehmen, die halt noch schwächer sind. Ja?
Oder sehr große Metallkugeln, die sind dann ein bisschen...
Ja, es hilft auch nicht so wirklich. Ja. Und das war halt das Problem, diese Kraft zu messen. Es gibt tatsächlich, das erste Experiment hat man wirklich mit Kugeln gemacht. Das war Henry Cavendish. Wir sind jetzt wieder so spätes 18. Jahrhundert. Der hat zwei Kugeln gehabt, 1,5 Kilogramm. Und ein bisschen so wie eine Hantel kann man sich das vorstellen. Also du hast hier diese beiden Kugeln verbunden durch so eine Hantelstange, und die hängen an einem Draht. Und dann hast du noch zwei Kugeln, die schwerer sind und die so ein bisschen seitlich davon hängen. Ich verlinke einen Artikel mit einem Bild drin, so die Cavendish Gravitationswaage, aber du hast im Prinzip, ziehen quasi diese beiden großen Kugeln an den beiden kleinen Kugeln, und weil die verbunden sind und an einem Draht hängen, werden die durch die Gravitationskraft quasi so gedreht, und der Draht verdrillt sich so ein bisschen.
Okay, ja.
Und diese Verdrehung kannst du messen. Du kannst zum Beispiel einen Spiegel an dieser Aufhängungsschnur anbringen und einen Lichtstrahl auf den Spiegel schicken. Und wenn sich dann diese ganze Hantel dreht durch die Anziehungskraft, dreht sich der Spiegel, und die Reflexion des Lichtstrahls verschiebt sich ein bisschen.
Wann hat der das? Ich sehe gerade 1798.
Das ist
damals schon so präzise messen zu können, finde ich.
Ja, wart mal ab. Das war noch, das wird noch ein bisschen präziser. Also, du kannst dir sowas natürlich ausdenken. Das Problem ist, mach das mal in der Praxis. Da brauchst du nur irgendwie blöd atmen daneben, und das Ding bewegt dich schon.
Ja.
Also, oder, keine Ahnung, die Autos sind damals noch nicht gefahren, aber wenn du daneben vorbeigehst, auch nicht. Das heißt, das muss wirklich vollkommen ruhig hängen. Also erstmal hat Cavendish das ganze Experiment genommen und in die Kiste gesteckt. Und die Kiste hat einen Schuppen gestellt und hat über die Tür zugemacht und alles, und erstmal lange gewartet, bis sich alles beruhigt hat, was sich beruhigen kann, dass alles wirklich ganz ruhig hängt. Und es ist auch niemand da reingegangen. Ja, da waren kleine Löcher drinnen, und da ging eben quasi mit einem Teleskop, hat Cavendish aus der Entfernung durch die Löcher geschaut, um zu messen, was da abgeht.
Boah.
Ja, und hat dann einen Wert bestimmt aus dieser Messung mit der Gravitationskonstante von 6,74 mal 10 hoch minus 11 Kubikmeter pro Kilogramm pro Sekunde zum Quadrat. Ja, also das ist so der erste gemessene Wert. Die genauen Zahlenwerte interessieren sich, die Einheiten interessieren uns nicht, das ganze Kilogramm, Sekunde, Quadrat und so weiter. Wichtig ist, dass 6,74 mal 10 hoch minus 11. Und wenn man sich anschaut, was haben wir denn geschafft seit 1798? Naja, wir haben seit damals die Genauigkeit um 1% verbessert. Wir sind jetzt 1% besser bei der Genauigkeit als damals Cavendish.
Ist das gut oder ist das eigentlich lächerlich? Also ich meine, gemessen daran, was für kleine Kräfte das sind, ist 1% ja vielleicht sehr, sehr viel.
Nein, das ist eine Zumutung. Also okay, wenn du dir anschaust, wie andere Naturkonstanten bestimmt sind, also da kennen wir die aber auf die 20. Nachkommastelle genau. Und irgendwie die Messungenauigkeit, die aus dem Versuchsaufbau kommt, die wirkt sich halt irgendwo erst ganz hinten in den Kommastellen aus. Bei der Gravitationskonstante, also wenn wir sie heute anschauen, der Wert beträgt 6,6743 0 und dann hört's auf. Also da kommen schon noch ein paar Stellen, aber die sind schon ungenau. Also,
Warum wollen wir das gar nicht so genau haben? Oder schaffen wir es einfach
nicht? Wir schaffen es nicht. Wir wollen es viel. Natürlich wollen wir es genauer messen. Ich sage, es ist eine Zumutung, dass wir dann nur irgendwie, ja, die paar Kommastellen kennen von dieser Gravitationskonstante, der fundamentalen Konstante. Wir wollen es natürlich sehr viel genauer wissen. Wir schaffen es nur nicht. Wir kriegen das nicht gemessen.
Wie würden wir es denn messen, wenn wir es messen könnten? Also, wie ist das zumindest das Gedankenexperiment dazu?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es wirklich Gedankenexperimente gibt. Also die modernen Experimente sind im Wesentlichen ja moderne Versionen der Cavendish-Gravitationswaage. Mhm. Also da misst man halt alles ein bisschen genauer. Wir haben keine wirklich neuen Methoden, um das zu messen, weil wie soll man es denn machen? Also du kannst
kleinste Kräfte messen.
Ja.
Kann man nicht LIGO irgendwie umbauen und was draus machen?
Also. Ja, also es gibt schon andere Methoden auch. Also es gibt sowas, wo du die Bewegung von Atomen messen kannst. Ja. Also du hast irgendwie Atome, die sich in der Nähe von einer Testmasse bewegen. Und wenn du das dann misst, wie die Atome sich bewegen. Und Atome können wir irgendwie besser messen als Gravitationskraft. Ja. Also, da kannst du dann auch was machen. Also das Problem ist allerdings, wenn du diese ganzen Experimente aufträgst, dann stimmen die auch oft nicht wirklich überein. Also bei diesem einen Experiment, wo du diese komplett andere Methode nimmst, die eben nichts mit der Gravitationswaage zu tun hat, sondern diese komischen Atombewegungsdinger näher der Testmasse misst, da kriegst du Werte, die innerhalb der Fehlergrenzen nicht wirklich zusammenpassen mit den anderen. Also das ist alles sehr, sehr peinlich, die Geschichte mit der Gravitationskonstante. Wir haben halt da echt noch wirklich nicht viel verstanden.
Aber wir sind sicher, dass das überhaupt die Gravitationskonstante ist. Also es kann nicht sein, dass wir uns seit Jahrhunderten vermessen oder so.
Nee, also ja, irgendwas mit 6 am Anfang wird schon sein.
Es ergibt schon Sinn, im gesamten System ergibt es Sinn, okay.
Ja, aber natürlich gibt es jede Menge Hypothesen. Es kann durchaus sein, dass zum Beispiel, es ist eine Hypothese, dass die Gravitationskonstante vielleicht nicht konstant ist. Also jetzt nicht so unkonstant, dass sie ständig einen anderen Wert hat, wenn wir gerade messen wieder mal, aber dass die vielleicht im Laufe von kosmologischen Zeiträumen sich geändert hat. Ja, also das kann sein, hat man auch noch nicht bestätigen können, weil dazu musst du dir irgendwie anschauen, weiß ich nicht, wie 10 Milliarden Jahre altes Licht das von Sternen kommt und da musst du wieder zurückrechnen. Wenn die Sterne sich so verhalten haben, wenn die Gravitationskraft anders war, dann haben die anders geleuchtet und so weiter, dann muss das vielleicht irgendwie anders ausschauen, dann musst du andere Spektrallinien geben. Also da wirst alles noch ungenauer. Also wir haben noch keine Hinweise bekommen aus der Kosmologie, dass das so sein könnte. Aber ja, es ist schwierig, das Ganze.
Also ich meine mich auch zu erinnern, ich habe vor fünf Jahren war ich an der PTB, an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
Ja, da messen die sowas.
Genau, und habe da über Einheiten geredet, weil die SI-Einheiten irgendwie neu bestimmt worden sind und so. Ja. Und ich meine mich dran zu erinnern, dass mein Gesprächspartner, das war, glaube ich, sogar der Chef vom ganzen Laden, warte mal, ich habe sie gerade aufgemacht. Genau, der Präsident, der damalige, ich weiß nicht, ob er heute noch ist. Und ich meine, der hätte auch gesagt, naja, und eventuell war es sogar die Gravitationskonstante. Ja. Das kann sein, dass das gar keine Konstante ist. Irgendwas hat er gesagt. So, ich verlinke das mal, kann sich ja jeder dann nochmal anhören. Ja.
Ja, also wir machen schon Fortschritte. Es gab, glaube ich, irgendwie auch 2021 ein Experiment, da hat man wirklich winzige Kugeln gehabt, so 90 Millimeter groß waren die nur und konnte auch da zwischen den beiden Kugeln die Gravitationskraft messen. Mhm. Das Ergebnis war noch viel ungenauer als alles andere, aber zumindest hat man gezeigt, dass man diese noch viel winzige Gravitationskraft zumindest mal messtechnisch sehen kann. Und wenn man da noch ausbaut, dann bist du in der Lage, winzige Gravitationskräfte noch genauer zu messen. Vielleicht kommt da was raus. Aber ja, es ist wirklich so, die Gravitationskonstante ist so das dunkle Geheimnis, ist ja kein Geheimnis, aber so, ja, die Zumutung in der Physik. Ja, und die steckt aber halt auch im Kern der Massenbestimmung. Ja. Also wenn wir wirklich exakt die Masse bestimmen wollen, dann müssten wir eigentlich auch die Gravitationskonstante möglichst exakt kennen, weil ansonsten ist der Fehler der Gravitationskonstante auch der Fehler unserer Massenbestimmung. Was aber jetzt bei den Planeten eigentlich egal ist, weil wenn so ein Ding wie die Erde 7 Trilliarden Tonnen hat, ja.
Ob das jetzt die ein oder andere Tonne mehr ist, ist dann auch egal, ja.
Genau. Aber mittlerweile haben wir auch andere Methoden. Du kannst zum Beispiel auch mit Raumfahrzeugen durchaus Massen messen. Also Satellit, der um die Erde rumfliegt. Mhm. Ja, geht auch wunderbar. Da kann ich sehr, sehr genau Telemetrie von dem Teil kriegen und kann dann eben bestimmen, ja, wenn der so und so lang rumbraucht, da kann ich sogar die innere Zusammensetzung noch bestimmen. Weil dann sehe ich, okay, da sackt er immer so ein bisschen ab, wenn er
den Teil der Erde fliegt. Gravitation, weniger Gravitation, ja.
Dann muss da irgendwie ein bisschen mehr Metallklumpen da drunter stecken und so weiter. Also das geht schon. Und wenn du eine Raumsonde an einem Himmelskörper vorbeifliegen lässt, dann wird der auch immer ein bisschen abgelenkt dadurch. Und auch da kann ich dann wieder die Gravitation über die...
Artemis lenkt den Mond ab?
Nee, andersrum. Der Mond lenkt Artemis ab. Aber ich weiß ja, den Mond kennen wir schon halbwegs gut. Da wissen wir, wenn da, welche Masse der hat. Also da wissen wir, mit welcher Geschwindigkeit wir da fliegen sollen. Aber das hat man zum Beispiel, ja, als die Voyager-Sonden zum Beispiel an Jupiter, Saturn und den ganzen Dingen vorbeigeflogen sind. Ja, dann sind die vorbeigeflogen in einem gewissen Abstand und man hat gewusst, okay, unsere Raumsonde ist so und so schnell, die fliegt dort und dort lang. In unseren Modellen hat Jupiter und Saturn und Uranus und Neptun haben diese und jene Masse. Mhm. Das heißt, die muss dann, wenn sie vorbeigeflogen ist, dort rauskommen mit der Geschwindigkeit. Und da guckt man, wo kommt sie wirklich raus? Welche Geschwindigkeit hat sie wirklich? Und wenn das alles übereinstimmt, super. Wenn es nicht übereinstimmt, ja, dann wird wohl die Masse des Planeten ein bisschen anders gewesen sein. Drum ist sie woanders rausgekommen. Also so kannst du auch entsprechend Rechnungen machen. Und das hat man auch durchaus gemacht. Und das bringt uns jetzt wieder zurück zu der Geschichte, die du mit Ruth besprochen hast.
Ja.
Da habt ihr mit Pluto angefangen. So seid ihr auf Neptun gekommen.
Ich weiß es gar nicht. Ja, mag, ja.
Ja. Also um Planeten. Also man hat damals ja die Idee gehabt oder die Hypothese gehabt, dass sich hinter der Bahn von Neptun noch ein Himmelskörper befindet.
Planet X.
Genau, Planet X. Und dann gab es diesen Kerl, der auch die Mars-Kanäle da untersucht hat, über die er gesprochen hat, der dann eben auch Pluto finden wollte und dann eben auch die eigene Sternwarte gebaut hat, um Pluto zu finden oder Planet X zu finden. Und an der wurde dann eben Pluto gefunden, der aber nichts mit Planet X zu tun hat, weil der halt ganz woanders war und auch eine ganz andere Masse hatte, als dieser Planet X haben müsste. Und erst so in den 90er Jahren, als dann eben all die Daten der Voyager-Sonden ausgewertet worden sind, hat man festgestellt, okay, man hat bis dahin die Neptun-Masse immer ein bisschen falsch eingeschätzt gehabt und durch die genaueren Voyager-Daten hat man eben festgestellt, okay, nee, die ist anders, die Neptunmasse, und mit dieser anderen Neptunmasse gab es auf einmal gar keinen Bedarf mehr für Planet X. Hm. Dann sind all diese Störungen, diese Ungenauigkeiten in der Bahnberechnung, die man bisher auf den Einfluss eines noch unbekannten Planeten zurückgeführt hat, die waren auf einmal nicht mehr da, wie man mit der richtigen Neptunmasse
geht. Schwein gehabt.
Ja. Also damit hat sich der Fall erledigt. Aber so hat man das eben auch gemacht, wie Le Verrier damals die Planetenmasse, die den Neptun gefunden hat. Ja, da gab es Uranus, muss ich jetzt wiederholen, hört euch die Folge an, wo Ruth das sehr schön erklärt. Gab es Uranus, den hat man gefunden, Herschel hat ihn gefunden damals und hat festgestellt, da ist ein Planet, Uranus, und der muss natürlich auch Naturgesetze halten, und die Astronomen haben alle hingeschaut und haben immer vorher berechnet, wo Uranus sein sollte. Uranus war aber nie da, wo er sein sollte, und dann haben sie gesagt, okay, naja, dann ist da vielleicht noch ein Planet weiter draußen, der mit seinem Einfluss den Uranus stört. Und dann kam der sehr geniale Urbain Le Verrier und hat probiert zu berechnen, welche Eigenschaften dieser Planet haben muss. Und das war das, was Ruth dir erklärt hat. Du kannst dann einfach, wenn du weißt, wie groß die Abweichung ist, folgt daraus direkt die Masse, weil ja je mehr Masse, desto größer die Gravitationskraft, die er ausüben kann, und desto größer die Störung, die er haben kann. Das heißt, du musst es halt dann alles so in deine mathematischen Gleichungen zusammenbasteln, dass du eben ja aus hypothetischer Masse, hypothetischen Abstand, hypothetischer Umlaufzeit ein
Set hypothetischen von Planeten.
Genau, halt einfach ein verschiedene Sets an Zahlen bekommst, ja, die alle so zusammenspielen, dass du dann eben im Endeffekt im Zusammenspiel genau die Abweichung siehst, die beobachtet wird. Und es kann natürlich irgendwie ein Planet sein, der wahnsinnig weit weg ist, aber gigantisch groß, ja, oder einer, der näher ist und kleiner ist. Da musst du halt schauen, was ist plausibel und so.
Ich wollte gerade sagen, wenn ein gigantisch großer Planet zwar weit weg ist, aber der müsste ja dann so gigantisch sein, dass er aufs gesamte Sonnensystem irgendwelche Störungen.
Genau, Und das kann man dann eben alles mathematisch entsprechend. Das ist nicht einfach. Darum hat man viel rechnen müssen damals. Und heute ging es ein bisschen schneller. Heute kann man das in den Computer stecken und der probiert alles durch und sagt dir, was passt. Damals hat der Leverrier jetzt auch nicht anders gemacht. Er hat auch alles durchprobiert, aber halt, weil er mit der Hand rechnen musste oder halt seine Untergebenen mit der Hand rechnen ließ, hat nicht alles selbst gerechnet, hat es dann eben so lange gedauert, wie es gedauert hat. Mhm. Aber am Ende ist er eben auf ein paar plausible Methoden gekommen und hat dann eben, weil er selbst nicht in der Lage war, das zu beobachten, hat er dann eben die Leute in Berlin entsprechend instruiert. Das war auch eine lustige Geschichte. Das hat Ruth, diesen Teil der Anekdote hat Ruth nicht erzählt. Das war, Leverrier hat er nicht nur den in Berlin angeschrieben, er hat auch ganz viele andere Astronomen angeschrieben, damit sie entsprechend suchen nach dem Planeten, den er vorhersagen hat können. Also hat er alle möglichen astronomischen Einrichtungen geschrieben und die haben aber alle gesagt, nee.
Kein Bock.
Oder haben gar nicht geantwortet.
Alter Wildkopf.
Weil vor allem, so war es gar nicht, sondern es war auch teilweise ein technisches Problem. Es vergisst oft, wie früher gearbeitet worden ist. Du brauchst erstmal ein Teleskop, das gut genug ist, um das zu sehen, was Leverrier vorhergesagt hat. Und vor allem brauchst du einen guten Katalog. Ja, heutzutage habe ich das im Computer und gut ist. Aber damals hast du wirklich so ein gedrucktes Teil rumstehen haben müssen mit Bildern, mit Positionen aller Sterne am Himmel. Weil wenn ich was Neues suche, der blinkt ja nicht und da steht ja nicht neu drüber, dieser Planet, sondern das ist halt einfach ein Punkt unter vielen. Mhm. Und ich muss gucken, ich muss den Ausschnitt des Himmels anschauen, der in meinem Teleskop zu sehen ist, und muss der Reihe nach durchgehen. Da sitzt dann einer und sagt, okay, da oben links ist ein Punkt.
Kenne ich nicht.
Genau, ganz genauso. Du musst natürlich der Reihe nach alles durchgehen und gucken, ist da irgendwas, was nicht im Katalog ist. Wenn der Katalog scheiße ist, dann hast du Pech gehabt, weil dann siehst du andauernd Zeug, das nicht im Katalog ist, aber dann liegt es daran, dass der Katalog zu ungenau ist. Das heißt, du brauchst einen guten Katalog, um das zu machen. Den haben auch nicht alle gehabt, die da damals beobachten können. Und dann kam natürlich auch das, die haben auch oft dann wirklich gesagt, nee, wir haben anderes zu tun, besseres zu tun, als da irgendwie zu gucken. Und dann hat Leverrier probiert, eben nicht jetzt die Direktoren der Sternwarte und so weiter anzuschreiben, sondern einfach irgendwelche Leute, die er irgendwo gekannt hat. Und tatsächlich hat er 1846 einen Brief von einem jungen deutschen Astronomen bekommen, das war Johann Gottfried Galle. Und der war nichts Wichtiges, der war halt irgendwie so Gehilfe von dem Direktor der Berliner Sternwarte und hat 1845 seine Dissertation geschrieben und wie man es auch heute noch oft macht, hat die halt mal so rumgeschickt. Also ein Kollegen da, guck, ich habe jetzt hier was geschrieben und wäre doch cool, wenn du was sagen könntest dazu, kannst du was kommentieren, also ein bisschen so Networking, Werbung machen für sich, mhm. Macht man heute auch noch und hat eben, weil Leverrier war nicht niemand, auch bevor er den Neptun entdeckt hat, war er schon wer und hat halt da hingeschickt und Leverrier hat das ignoriert. Dem war das auch wurscht, hat das irgendwo in der Schublade liegen gehabt und hat gesagt, der deutsche Kerl da, gerade mal fertig studiert, was soll ich mit dem? Und dann hat er sich erinnert, da war doch dieser deutsche Kerl, der wollte was von mir, jetzt schreibe ich dem doch und hat dann, es gibt den Briefwechsel, weiß nicht, ob das leicht zu kriegen ist, ich habe irgendwo ein Buch, wo der Briefwechsel drin ist, muss ich mal gucken, ob ich das noch finde in den Shownotes, dann verlinke ich es, also man kann den Briefwechsel von Leverrier und Galle sich noch anschauen und es ist wirklich schön, also, da fängt an mit, wo er sagt, Leverrier, hat ein bisschen gedauert mit der Antwort, dann, super Dissertation, echt cool gemacht und könntest du vielleicht noch für mich was erledigen? Also, wo bist
du? Du merkst. Du stehst gerade. Könntest du?
Also, wo du dich merkst, eigentlich hat ihn das überhaupt nicht interessiert, aber jetzt braucht er was und drum hat er dann doch nochmal den alten Brief vom Galle rausgekramt, um dann eben zu machen. Ja, aber wie gesagt, der Galle war cool und hat dann eben gesagt, das könnte ich machen, das funktioniert. Und dann war halt auch sehr viel Glück dabei. Ja, also das erstens Glück, dass es noch den Assistenten vom Assistenten gab. Heinrich Louis d'Arrest, der war noch Student damals, der war auch Assistent. Ich weiß gar nicht, wo der herkam. Frankreich wahrscheinlich oder Schweden. weiß ich gar nicht. Jedenfalls, der war da auch, der ist auch noch so abgehangen an der Sternwarte und der hat den Katalog gefunden, mit dem man das machen konnte. Also der hat genau gewusst, okay, wir müssen dieses Teil nehmen, mit dem funktioniert sicherlich, da ist alles drin, was wir brauchen von der Ecke des Himmels. Also der hat den Katalog gefunden und hat dann auch gleich gesagt, ja komm, wir machen das gemeinsam, und wie Ruth erzählt hat, Enke hat es erlaubt, weil die noch ein bisschen eine Geburtstagsparty erwischt haben, der Chef, und dann sind die beiden da eben am gleichen Abend der Sternwarte gefahren und haben da wirklich Glück gehabt, ja, weil also auch Leverrier hat ja nicht genau gewusst, wie das ist. Es gab, wie gesagt, viele Möglichkeiten, die man den finden hat können. Und tatsächlich haben die wirklich Glück gehabt. Die haben halt so durchgeschaut und dann wirklich, so wie du gesagt hast, kenne ich. Und ja, haben nach ein paar Stunden Beobachtung festgestellt, der Stern im Teleskop ist nicht auf der Karte. Ja, und dann haben sie noch den Enkel von der Geburtstagsparty, den Direktor, geholt, das auch nochmal durchguckt und das bestätigt, und ja, damit war es gefunden. Also Neptun ist ein Berliner.
Jetzt habe ich ein bisschen den Überblick verloren. Inwiefern war das jetzt die Weihnachtsgeschichte?
Weil ich behauptet habe, es war die Weihnachtsgeschichte, weil im Zentrum dieser ganzen Story die Gravitationskonstante und das Gravitationsgesetz steht. Und das stammt von Isaac Newton, der zu Weihnachten geboren
wurde. Ah, das war's, genau, ja. Jetzt habe ich es wieder verstanden.
Das ist gar nicht wirklich so konstruiert, weil die Entdeckung Neptuns, die Massenbestimmung von Planeten, das ist wirklich, das folgt alles direkt aus dem Gravitationsgesetz. Das steht wirklich im Zentrum dieser ganzen Phänomene, und ohne Isaac Newton hätten wir das in der Form nicht, hätte auch irgendwer entdeckt, wäre ein anderer Kerl gewesen. Vermutlich keine Frau zur damaligen Zeit, aber irgendein anderer Kerl wäre es gewesen, der es rausgefunden hat. Aber es hat der rausgefunden, der Weihnachten geboren ist. Darum war es eine Weihnachtsgeschichte. So.
So, kommen wir zu etwas völlig anderem. Wir hatten doch kürzlich mal in der Sendung über Fluchen geredet. Dass wenn man flucht, man Schmerzen besser erträgt. Ne? Dieses Video mit dem, wie hieß der Schauspieler?
Ich weiß nicht, Bollocks!
Brian Blessed. Bollocks! So, britische WissenschaftlerInnen haben sich auch nochmal das Fluchen angeguckt. Und zwar
haben sie wieder den Blessed geholt zum Fluchen?
Nee, sie haben sich angeguckt den Klang von Kraftausdrücken und haben festgestellt, dass Kraftausdrücke, also Fluchen, in allen möglichen Sprachen weitgehend ähnlich daherkommt. Sie haben sich angeguckt Schimpfwörter in Hebräisch, Hindi, Ungarisch, Russisch, Koreanisch. Gängig ist ein schlimmsten Wort. Ja, genau. Und haben festgestellt, dass in diesen Schimpfwörtern keine Approximanten oder wenig Approximanten vorhanden sind. Approximanten sind Konsonanten, bei denen die Luft gleichmäßig durch den Mundraum strömt. Also W oder L, J, R und sowas. Dann haben sie sich 200 Probanden geholt und haben den Schimpfwörter vorgespielt. Und zwar aus anderen Sprachen als ihrer Muttersprache. Und die mussten halt beurteilen, was ist ein Schimpfwort, was ist kein Schimpfwort. Also Wörter vorgespielt, ein Schimpfwort.
Vor allem ist der ganze Schwung Schimpfwörter mit W ein.
Und da
Wappler, Linkster.
Ja, aber das ist ja Österreich. Das ist was völlig anderes.
Ach so.
Und dann haben sie ihnen Fantasiewörter vorgespielt und halt auch Wörter gebaut, in denen Approximanten drin sind oder viele Approximanten und wenig Approximanten drin sind. Und haben auch da festgestellt, dass da, wo weniger Approximanten drin sind, die Worte eher als Kraftausdrücke verstanden worden sind. Punkt. Das fand ich einfach eine ganz nette Erkenntnis. So, also das Fluchen scheint ein weltweites Phänomen zu sein, beziehungsweise die Lautbildung beim Fluchen scheint ein weltweites Phänomen zu sein.
Das heißt, also man weiß, wenn jemand schimpft, auch wenn man die Sprache nicht versteht.
Genau das. Ich habe sogar noch mehr so Arbeitshypothesen. Also ich glaube auch, dass, also zumindest habe ich oft das Gefühl, ich glaube, dass ich auch, kennst du dieses Gefühl, wenn du jemand, Menschen unterhalten sich in einer Sprache, die du nicht kennst oder die du selber nicht sprichst, und du hast das Gefühl, allein in der Art und Weise, wie sie sprechen, ablesen zu können, wie ihr Bildungsgrad ist, so ungefähr, oder Sozialisationsgrad oder so. Also ich habe total oft das Gefühl, dass ich irgendwem zuhöre und denke, boah, der klingt aber dumm. Und das liegt nicht an der Sprache, sondern an der Art und Weise, wie er seine Sprache benutzt. Das ist irgendwie.
Gute Frage. Kann ich jetzt nicht sagen. Muss ich mal darauf achten, ob mir das so bekannt vorkommt, ob ich es mal irgendwo erlebt, das Phänomen. Spannend. Ja, jetzt muss ich überlegen, wie ich das zur Weihnachtsgeschichte mache. Naja, das kriegt man hin. Also echt? Es wird ja.
Hast du die Geschichte mit den Urinalen? Hast du die auch mitgebracht?
Nein. Nicht, okay. Urinale? Ach, die, dass sie das irgendwie so komische irgendwie die optimale Urinalform gefunden haben. Ja, das habe ich gesehen. Das
völlig beknackte. Ja, nee, okay.
Aber es hat quasi mit dem anderen Ende dieser Geschichte zu tun. Es geht nicht um das, was unten rauskommt, sondern das, was oben reingeht. Mhm. Es geht ums Bierbrauen.
Ja.
Und Weihnachtsbockbier und irgendwie, ja, also da können einen Wettbewerb machen. Wer die besten Weihnachtsverbindungen findet zu den Geschichten, der kriegt einen Preis. Es geht um die vermisste Hefe. Hast du gewusst, dass wir Hefe vermissen?
Ist es Hefe abhanden gekommen?
Also. Ja, offensichtlich. Ich habe die Story gelesen, die Schlagzeile war Rätsel um vermisste Hefeart gelöst. Und ich dachte, okay.
Nee, ich wollte gerade vor mich hin spekulieren, aber muss ich ja nicht, weil du erzählst mir ja sowieso jetzt.
Es geht um Saccharomyces eubayanus. Das ist Bierhefe, also eine Hefe, mit der man im Mittelalter untergäriges Bier gebraut hat. Mhm. Ja, also Märzen zum Beispiel oder sowas. Und das Problem ist, ja, die ist dann irgendwann verschwunden. Oder Entschuldigung, ja, genau. Ich bin eine andere Hefe. Ich bin nur gerade bei diesen ganzen Hefen. Da gibt es ja Saccharomyces cerevisiae und Saccharomyces pastorianus und es gibt jede Menge entsprechende Saccharomyzen und die haben mich gerade verwirrt, den Namen. Aber auf jeden Fall, wir haben also das moderne Bierbrauen. Also wir reden jetzt nicht von dem Zeug, was sie da irgendwo in Ägypten oder Israel zusammengemischt haben, diese Brotstückchen-Tränke, sondern wirklich das moderne Bierbrauen, was man so im Mittelalter und so weiter gemacht hat in Europa. Also das kommt aus Europa und da hat man meistens eben ja obergärige Hefe genommen. Das ist die Saccharomyces cerevisiae. Also das Hefe, was du auch heute nimmst, wenn du Brot backst zum Beispiel. Ja, oder hier das obergäriges Bier, also Weißbier oder sowas, das wird mit dieser Saccharomyces cerevisiae gemacht.
Obergärig, da heißt bei höheren Temperaturen, also höher als 10 Grad, und die Hefe schwimmt oben auf der Flüssigkeit. Untergärig ist dann unterhalb dieser 10 Grad und die Hefe sinkt auf den Boden.
Genau, darum schmeckt nennt man das unterschiedlich, untergärig. Ja, genau. Weil halt dann auch die ganzen Moleküle, Geschmacksstoffe da irgendwie langkettiger oder kurzkettiger sind und darum kriegst du halt andere Aromen und so weiter rein. Aber im Wesentlichen kommt es eben davon, ob die Hefe jetzt oben oder unten landet beim Brauprozess. So, und im Mittelalter ist man dann umgestiegen auf untergärige Hefe. Also nicht komplett, aber man hat immer öfter untergärige Hefen genommen. Und da eben zum Beispiel Saccharomyces pastorianus. Das ist so die klassische Bierhefe. Macht man heute auch noch so Pilz und Lager und Märzen draus. Ja, das waren so die beiden Hefen. Jetzt ist die Frage, wo kommt es diese Saccharomyces pastorianus, diese untergärige Bierhefe her? Man weiß, dass sie eine Kreuzung ist aus der obergärigen Hefe und einer zweiten Hefeart, die man lange Zeit nicht gewusst hat, wer sie ist. Also Hefe X quasi. Und die hat
Frage ist doch, Florian, welche Masse hat diese Hefe?
Tja, man hat sie auf jeden Fall 2011 entdeckt in Südamerika, in den Anden. Und das war die eingangs erwähnte Saccharomyces eubayanus. Ja, also das ist quasi der zweite Elternteil von der heutigen untergärigen Hefe. Und jetzt ist die Frage, okay, man hat diese Hefe auch in Nordamerika gefunden, man hat sie in China gefunden, man hat sie in Tibet gefunden, man hat sie in Neuseeland gefunden. Nur in Europa hat man sie nicht gefunden. Da ist die, also seit 2011 hat man natürlich geguckt, wo ist die überall. Das erste Mal hat man sie eben in Südamerika entdeckt.
Ist sie dann ausgestorben oder was ist also?
Ja, das war das Rätsel. Also man hat natürlich gewusst, dass eben diese Pastorianus-Hefe, die hat man schon wirklich seit dem Mittelalter auch in Deutschland verwendet zum Brauen, überall in Mitteleuropa. Das heißt, irgendwann muss diese vermisste Hefe da auch mal gewesen sein, weil sonst hätte die es ja nicht kreuzen können. Ja. Jetzt gab's die Genetikerin Geraldine Butler von University College in Dublin. Und die hat diese Hefe entdeckt. Und weißt du wo?
In Irland.
Ja, das ist in einem, ich zitiere, in einem bewaldeten Gebiet auf dem eigenen Unicampus.
What?
Ja, also die hat anscheinend so ein Projekt mit Studis gemacht, um wilde Hefen zu finden und dann zu sequenzieren, das Genom zu entschlüsseln und sind da halt, ja, wilde Hefen hast du ja überall und die fliegen halt überall durch die Gegend und die sind halt da durch den Wald auf dem Campus von der Uni Dublin marschiert oder vom University College Dublin marschiert und haben halt da so Hefen eingesammelt und sequenziert und dabei, ja, zufällig auch die Saccharomyces eubayanus gefunden.
Ja. Jetzt wüsste ich nur gerne, woher kommt die Kreuzung?
Ja, das kann man eben jetzt tatsächlich auch mit diesen Genomanalysen rausfinden. Ja. Man so vor weil du halt dann so diese ganze genetische Verwandtschaft und so weiter, du kannst herausfinden, je nachdem, wie weit die sich unterscheiden, die sich voneinander getrennt haben und so weiter, wird natürlich jetzt alles noch erforscht. Jedenfalls zeigen die, sie haben zwei verschiedene Stämme von dieser Eubayanus-Hefe gefunden, die waren 17 Meter voneinander entfernt, die Proben, wo sie genommen haben. Und die sind beide verwandt mit dem ursprünglichen Stamm, der sich vor ein paar hundert Jahren eben mit dieser Cerevisia gekreuzt hat und die heutige untergärige Bierhefe gebildet. Man muss das also mal genau erforschen, wo die genau war, ja, ob die, das ist ein schöner Text geschrieben, ja, ob diese alten Populationen noch irgendwo in den Wäldern Süddeutschlands verborgen sind, gelte es noch herauszufinden.
Wie so ein paar Räuber sich im Verborgenen.
Genau. Ja, der hockt dann, wenn du durch den Wald gehst, sprengt dich die Hefe an.
Ob Geld oder Leben.
Ja, auch die Zwischenüberschrift. Forscherin hofft auf baldigen Sud.
Klingt irgendwie, naja, egal. Ja.
Ja, also sie hofft, dass sie jetzt bald was konkret brauen können mit dieser Hefe, um rauszufinden, wie es schmeckt. Und weißt du, das konnte es nicht besser. Ich habe jetzt auch geschaut, weil ich den Text wirklich schön fand, ist auf der ORF-Wissenschaftsseite science.orf.at erschienen. Weißt du, wer diesen Text geschrieben hat?
Weiß ich nicht, Manfred Brauer.
Nein, nicht. Romana Bier.
Das ist aber doch jetzt wirklich, gibt's die
der
wirklich?
Bier geschrieben mit Doppel-E, so wie Englisch.
Ah, okay, verstehe.
Oder also, Bär heißt ja, wahrscheinlich okay. auch, also ich hab's Englisch ausgesprochen. Ja, also, aber wirklich, ein schöner Text. Vielleicht hat sie sich extra ins Zeug gelegt, als sie diesen Text schreiben durfte.
Warum nicht? Wo du das sagst, also was ja noch viel länger verschollen war, beziehungsweise verschwunden, das sind Viren. Französische Forscher haben sich sibirischen Permafrost, aufgetauten sibirischen Permafrostboden vorgenommen und haben darin Viren gefunden. Und zwar bisher unbekannte Viren, die um die 50.000 Jahre alt sind. Diese Viren haben sie ins Labor getragen, 7 Stück, und haben die wiederbelebt.
Ja.
Was ich irgendwie total gruselig finde. Es klingt jetzt irgendwie wesentlich spektakulärer, als es ist. Also es ist natürlich aus biologischer Sicht sicherlich spektakulär, dass 50.000 Jahre alte Viren tatsächlich reaktivierbar sind und wieder zum Leben erweckt werden können. Worauf sie aber geachtet haben, das ist das Erste, wonach ich diese Nachricht durchsucht habe, ist, sie haben darauf geachtet, dass diese Viren garantiert dem Menschen nicht gefährlich werden können, weil sie zu groß sind, glaube ich, war das Problem, wenn ich mich nicht vertan habe. Ja, aber ja, es geht. Also man kann diese alten Viren reanimieren und wenn das, ich denke mal, mit diesen 50.000 Jahre alten Viren geht, gäbe es bestimmt auch mit 50.000 Jahre alten Viren, von denen wir dann aus den Augen bluten und sowas alles.
Ja, also das ist, ich habe die Nachricht auch gelesen und sie ist gar nicht mal so neu. Also die Nachricht selbst ist schon neu, aber es ist nicht das erste Mal, dass die sowas gemacht haben. Also vermutlich waren es sogar die gleichen Leute. War das zufällig Le Chandre, Mathieu Le Chandre, Julia Bartoli von der Universität Marseille?
Sekunde. Latique hast du gesagt?
Le Chandre und Bartoli.
Nee, das ist Alain Pic, Latique, Goncharov, Gross, Strauss, ja. Nee.
Ja, ist ja klar. Ich habe das damals, als ich mein Buch über die Mikroorganismen geschrieben habe, habe ich auch eine Geschichte geschrieben über Riesenviren aus Sibirien.
Ja. Und, da gibt es Forschung dazu, was sie tatsächlich auch in ihrer Arbeit bemängelt haben, jetzt in dieser neuen Arbeit, ist, dass es darüber nur so wenig Forschung gibt.
Mhm. Ja, also ist natürlich auch kompliziert. Du musst halt irgendwie hier da den Permafrost finden und dann die neuen Viecher finden, alle, die da drin sind. Aber die haben halt damals auch so Pitovirus Sibiricum, haben sie es genannt. Also Pitoviren sind so Riesenviren, immer noch winzig, die Viecher, aber halt deutlich größer als die anderen.
Monsterviren.
Und die haben die aufgenommen, dann haben sie auch geschaut, sie haben damit Amöben infiziert.
Ja, haben sie ja auch gemacht, ja.
Ja, genau. Und ja, immer die armen Amöben. Aber hat haben sich vermehrt, hat funktioniert. Und wenn es die Amöben erwischt, dann irgendwann weiß, erwischt, was da noch alles rauskommt.
Genau, das muss ja notwendigerweise so sein, oder? Also irgendwas muss doch da hässlich werden noch.
Ja, muss nicht. Kann ja auch mal gut ausgehen, die ganze Sache. Aber man weiß es nicht. Ja. Klar, kann irgendwo sein, dass irgendwo. Die Science Fiction gibt ja genug Filme und Bücher, wo genau sowas passiert. Irgendwelche eingefrorenen Dinger, die dann entsprechend.
Ja, und diese Filme fangen. Womit fangen diese Filme immer an? Mit einem Wissenschaftler, auf den niemand hört.
Stimmt, ja.
Das fand
ohne ich einen verrückten Wissenschaftler.
Ja, oder das, genau. Aber das fand ich jetzt bei der Pandemie ja auch so schräg irgendwie. Ja, hier, da sind Wissenschaftler, die können euch das sagen. Nein, nein, wir glauben das nicht. Das fand ich schon irgendwie ein bisschen beängstigend. Ja,
ja. Apropos grauenhafte Viren aus der Vergangenheit. Wie schläfst du denn gerade so?
Erstaunlich gut, und das irritiert mich tatsächlich, weil ich normalerweise, also ich bin gewohnt, sehr schlecht zu schlafen, aber ja.
Ja, noch eine gute Nachricht in dem Fall. Also für alle, die unter Schlafstörungen leiden, auch da, das kann wirklich nervig sein, und es gibt Medizin, die dazu was zu sagen hat. Also es gibt ja Schlaflabore und entsprechend auch solche Sachen und Ärzte, die sich spezialisiert haben auf Schlafforschung und Schlafmedizin. Und vielleicht haben viele auch so ein bisschen ja Hemmungen. Sie denken, ja, Schlaflabor, da muss ich dann irgendwo im Labor mit Kabeln an mir dran schlafen und dann, das bringt alles nichts, da habe ich keinen Bock drauf. Es haben jetzt Forscherinnen und Forscher aus Salzburg ein virtuelles Schlaflabor für zu Hause entwickelt. Mhm. Und zwar in Form einer App fürs Telefon.
Okay.
Und die gibt's noch nicht frei verfügbar, weil eben noch dran geforscht wird. Tatsächlich fand ich auch interessant, der Artikel wird eingeleitet mit der Information, dass nur ein Drittel, zumindest der Österreicherinnen und Österreicherinnen, von sich sagt, sie schlafen gut. Mhm. Ja, also, und zumindest ein Zehntel, schätzt man, dürfte an chronischen Einschlaf- oder Durchschlafstörungen leiden. Mhm. Und damit sowas gar nicht erst chronisch wird, wenn das mal anfängt, sollte man eben wirklich möglichst schnell schauen, dass man irgendwo medizinische Hilfe in Anspruch nimmt. Und da sind eben Schlaflabors oft etwas, was hilft, weil du musst immer gucken, was geht eigentlich ab. Und damit man eben nicht...
Was macht die Atmung, was macht die Sauerstoff? Also ja, genau.
Genau. Und damit es eben so niederschwellig wie möglich ist, ja, weil es steht ja auch nicht überall ein Schlaflabor rum. Also das ist ja auch wieder was, ja. Kann ja nicht jeder dann vielleicht irgendwie mal erst mal hinreisen und alles. Also Schlaflabore sind sinnvoll, aber halt kompliziert. Und die Uni Salzburg hat jetzt ein virtuelles Schlaflabor entwickelt. Ich weiß nicht, warum sie es Nukua genannt haben, mit Doppel-K und Doppel-A. Die App heißt Nukua, wahrscheinlich heißt das auf Hawaiianisch irgendwas, guter Schlaf oder keine Ahnung. Jedenfalls hat es eine App und so einen Brustgurt. Also aha. Ich habe jetzt kein Bild gesehen, aber ich stelle mir das so vor wie diese Pulsgurte, die man beim Laufen hat oder beim Radfahren, was du einfach da so aufs Brustbein schnallst. Und die sind eigentlich relativ dezent, also die spürt man dann nach einiger Zeit fast gar nicht mehr. Also sowas stelle ich mir das vor. Und mit diesem Brustgurt wird eben die Herzfrequenz und diverse andere Sachen gemessen, wird auf die App überspielt und die App ist dann quasi, hat dann eine ähnliche Funktionalität wie das Schlaflabor. Mhm. Dann kriegst du eben diese Daten und mit diesen Daten kannst du dann eben dann teilweise auch schon automatisiert über die App ein Schlafcoaching kriegen.
Ja.
Also dann wird dir genau gesagt, okay, das ist bei dir das Problem und damit es besser wird, mach das.
Mhm. Und ja, ich sehe es gerade bei denen auf der Webseite. Das ist tatsächlich so ein Brustgurt wie beim Laufen mit einem etwas größeren Batzen in der Mitte, der da irgendwas misst. Wobei was das Ding, also diese Messung, ich habe so eine Smartwatch und die misst auch solche Sachen. Also die misst meinen Herzrhythmus, die misst meine Sauerstoffsättigung und wie ruhig oder unruhig ich schlafe und atme und sowas. Also was gibt das Ding aus? Da allerdings recht unpräzise, wie ich finde. Also das ist eher so das Problem. Warte mal, ich guck gerade mal, was gibt es denn aus? Sauerstoffsättigung im Schlaf, durchschnittliche Herzfrequenz und Atmungsstörungen. Niedrig, zeigt's an. Naja.
Ja, jedenfalls haben die das in der Studie schon gemacht. Also die haben mal 6 Wochen lang 50 Menschen untersucht damit und das eben von der Uni Salzburg hat das Ganze wissenschaftlich begleitet und dann eben tatsächlich festgestellt, dass die Versuchspersonen eben nach 6 Wochen Nutzung länger und regelmäßiger schlafen als vorher. Auch psychisch geht es ihnen besser. Und wer möchte, kann jetzt hier bei einer neuen Studie mitmachen, die ab Jänner stattfinden wird. 2 Monate wird die dauern an der Uni Salzburg. Man muss über 18 Jahre alt sein und an Einschlaf- und Durchschlafstörungen leiden. Ja. Da kriegst du 6 Wochen lang kostenlos die App, die es doch schon gibt, habe ich gesehen. Also war anscheinend die App nicht das Neue, sondern die wissenschaftliche Untersuchung mit dieser App war das Neue. Und diesem Sensor offensichtlich. Jedenfalls kannst du diese App dann kostenlos nutzen. Du kriegst diesen Brustgurt dazu und wirst eben dann auch entsprechend, du musst irgendwie dreimal kurz irgendwie in den Zeitraum so irgendwo mal checken auf die Uni in Salzburg vorbeikommen. Ansonsten schläfst du bei dir zu Hause im Bett und kannst, also wer gerne mal an einer wissenschaftlichen Studie teilnehmen will, kann das machen. Wir verlinken die Infos und dann könnt ihr schauen.
Sozusagen Citizen Science im Schlaf.
Ja, so ungefähr.
Schlank im Schlaf, genau.
Ja, oder es ist wieder so eine Hinterrückstudie, wo sie eigentlich was ganz anderes
machen. Muss sie dann irgendwie Versicherungen verkaufen oder so.
Ja, oder kriegst du wie alle wie Elektroschocks oder sowas von den Teilen. Ich
verstehe, wo,
okay. Dann messen sie irgendwas ganz anderes. Ah, nee, aber clever. Wird schon ethisch alles in Ordnung sein.
Kurze Durchsage der japanischen Wissenschaft. Wie viel der Mensch pro Tag an Wasser zu sich nehmen soll, ist nicht vorherzusagen.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich Durst habe, trinke ich.
Genau, so das ist genau das, was die Forschung auch sagt, also was die WissenschaftlerInnen ganz am Ende gesagt haben. Das Beste, was man machen kann, ist, sich nicht an irgendwelche Trinkmengenempfehlungen zu halten, sondern was zu trinken, wenn man Durst hat. Die haben an über 5000 Leuten aus 26 Ländern Tests durchgeführt, und zwar mit schwerem Wasser. Wir haben ihnen schweres Wasser zu trinken gegeben und dann über einen längeren Zeitraum geguckt, wie viele von diesen Isotopen die Leute ausscheiden. Also geguckt, wie viel wird denn da eigentlich umgesetzt? Ne? Wie viel geht denn da rum? Wie haben sie geguckt? Eine Woche lang haben sie geguckt, genau. Und dabei festgestellt, dass es Leute gibt, die nur 1 Liter pro Tag brauchen, und es gibt Leute, die 10 Liter pro Tag brauchen.
Ach Gott, wer braucht denn 10 Liter
pro Tag? Ich auch gedacht, 10 Liter.
Wüstenmarathon-Leute.
Genau, sie sagen 1 Liter, 1 Liter pro Tag, andere brauchen 6 Liter pro Tag, und ja, es gibt Ausreißer, die 10 Liter pro Tag brauchen. Der ist aber nicht vorhersehbar oder nicht vorhersagbar, wie der Wasserbedarf ist, außer dass es bei Männern etwas mehr ist als bei Frauen.
Ja. Also ich habe das auch immer so seltsam gefunden. Vermutlich hat es schon mal jemand recherchiert, wo diese Geschichte mit irgendwie 2 Liter Wasser pro Tag muss sein herkommt. Wahrscheinlich am Ende kommt raus, ist irgendein Werbegag von irgendwas. Von
so 5 am Tag, meinst du sowas?
Ja, ja. Es gibt ja diese ganzen Apps, die man sagen, man muss immer hydriert sein und dich erinnern. Ja, ja, ja. Allein erinnern zu trinken. Was ist denn das für ein Quatsch? Warum muss ich mich erinnern zu trinken? Ich muss mich erinnern zu atmen.
Das ist genau, das ist so, es gibt so Wasserflaschen, weißt du, so Trinkflaschen, die dich dann entweder daran erinnern oder wo du auch einstellen kannst an so einem Ring, wie oft du denn schon getrunken hast heute, und das hat mich auch immer sehr irritiert. Aber es gibt anscheinend Leute, also ich habe vor Jahren in einer anderen Sendung mal mich drüber lustig gemacht, und da hatte sich jemand gemeldet, der sagte, ich vergesse tatsächlich zu trinken. Und ich spüre nicht, wenn ich so richtig Durst habe, und dadurch trinke ich zu wenig, und mir hilft sowas.
Ja, okay, da will ich gar nicht bestreiten, aber ich habe jetzt... Ich
kann es mir überhaupt nicht vorstellen.
Nee, ich auch nicht.
Nee.
Wenn ich Durst habe, trinke ich was. Ja, ja, ich habe jetzt nur noch eine Geschichte.
Ja.
Ja, achso, dann erzähle ich sie einfach.
Ja, erzähl sie doch.
Das ist auch doch ganz frisch, also kam quasi gerade erst rein. In Breaking News, eigentlich kam sie gestern rein, und wenn ihr sie hört, dann ist sie schon wieder alt. Genau. Aber... Wir haben möglicherweise mal in vergangenen Folgen des Podcasts darüber gesprochen, dass der Einschlag, der Asteroideneinschlag, der Dinosaurier ausgelöscht hat für 65 Millionen Jahren, im Frühling stattgefunden hat. Kam das bei uns vor im Podcast? Ich weiß es nicht.
Sicher, ich weiß es auch nicht mehr. Also wir haben ja schon häufiger darüber geredet. Ja.
Ja, das war auf jeden Fall letztes Jahr im Sommer, muss das gewesen sein. Es war auf jeden Fall eine spannende Meldung, fand ich auch, dass man wirklich festgestellt hat, erstens mal ist es spannend genug, dass man überhaupt diesen Asteroideneinschlag identifizieren konnte. Allein das war schon schwierig genug, aber das ist eine andere Geschichte. Aber dass du wirklich rausfinden kannst, okay, das war im Frühling. Ja, man kann es ja nicht mal sagen, vor 65 Millionen Jahren, aber jetzt nicht irgendwie am Dienstag um 3 Uhr nachmittags oder sowas.
Also das ist an welchem Dienstag?
Genau, also aber dass man wirklich so die Jahreszeit hinkriegt, ich habe die Schlagzeile damals gelesen und gedacht, wie um Himmels Willen kriegt man das raus?
Ja.
Wie geht das? Und tatsächlich, also, bevor ich zur eigentlichen Geschichte komme, ich wiederhole es vielleicht nochmal kurz, falls wir es noch nicht besprochen haben sollten. Es geht um Fossilien. Ja, also die haben fossile Fische, waren das im Wesentlichen, gefunden. Und ich weiß gar nicht, welche Paddlefish schreiben sie da? Irgendwas sowas wie... Paddle. Also so. irgendwas, was so mit dem modernen Stör, glaube ich, verwandt ist. Also sowas. Egal, Fische halt, ja. Mhm. Und diese Fische, haben sie Fossilien gefunden und waren dann eben in der Lage, die halt die Fossilien extrem genau mit Röntgenstrahlen zu untersuchen. Aha. Und haben da in diesen Fischen, ja, so kleine Kügelchen gefunden, kristallisierte Glaskügelchen, was eben ein Zeichen dafür ist, dass da irgendwo geschmolzenes Gestein vom Himmel geregnet ist. Naja, und das, wenn das Ding schon in einer Schicht liegt, die in der gleichen geologischen Schicht ist wie der Einschlag, und dann findest du in den Fossilien selbst noch kleine Glaskügelchen, genau die Art von Glaskügelchen, die entstehen, wenn eben geschmolzenes Gestein in die Luft geschleudert wird und wieder runterfällt, also bei dem Asteroideneinschlag, das sind so ganz typische Anzeichen von dem Asteroideneinschlag, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass diese Fossilien sind, die halt ja im Wesentlichen paar Minuten, Stunden nach dem Einschlag gestorben sind.
Jo.
So, also das hat man immer gewusst, okay, die Fossilien, die Viecher, die waren live dabei. Und dann haben sie geschaut, wie die Knochenzellen dieser wie heißt das links und rechts am Fisch dran? Flossen.
Wasser.
Ja, nee, Flossen, mir ist das Wort gar nicht eingefallen. Also haben sich die Flossen angeschaut und tatsächlich ist es so ein bisschen wie bei Ringen an Bäumen. Genauso werden die Zellen in den Flossen so im Frühling ein bisschen dicker und im Herbst ein bisschen dünner. Ja, also die genaue Biologie dahinter kenne ich jetzt nicht, aber.
Ja.
Genauso wie halt da vermutlich jede Menge Lebewesen, die sich jahreszeitlich irgendwo Veränderungen zeigen. Mhm. Ja, und jedenfalls haben die das auch dann eben in diesen Röntgenbildern der Fossilien gesehen, dass diese Flossen eben gerade angefangen haben, dicker zu werden, ja, wenn sie gestorben sind. Das heißt, da war gerade Frühling.
Ja.
Ja, und dann gab es noch andere, also da hast du irgendwie so doch Isotopenanalyse vom Kohlenstoff drinnen. Ja, kannst du auch wieder sagen, okay, da ist jetzt mehr C13, glaube ich, war drinnen. Und das hast du dann, wenn die mehr essen, wenn die mehr Plankton fressen, dann ist ein mehr davon drinnen, weil im Frühling ist mehr Plankton da. Also es gab noch ein paar andere Indizienketten, die alle darauf hingedeutet haben, dass das im Frühling war.
Mhm.
Soweit so gut und soweit so spannende Forschung. Die Geschichte, um die es jetzt geht, da landen wir jetzt bei wissenschaftlichem Fehlverhalten.
Okay.
Weil nämlich die Forscherin, die da führend mit dabei war, das zu veröffentlichen, das war Melanie Turing. Und diese Melanie Turing hat im Wesentlichen in ihrer Doktorarbeit diese Forschung gemacht. Mhm. Ja, also die, ich weiß nicht, wo die herkam, von welcher Uni, habe ich jetzt gerade
nicht mehr. Aber das führt jetzt nicht dazu, dass diese ganze Frühlingshypothese gleich kaputt ist.
Nein, das nicht. Also dazu führt es nicht.
Okay.
Auf jeden Fall hat die in ihrer Doktorarbeit eben diese Fossilien untersucht und das Ganze ausgeweitet und so weiter und so fort. Ja. Und ihre Doktorarbeit irgendwann 2019 oder sowas veröffentlicht und hat dann, weil die oder 2018. Es war nochmal die Doktorarbeit, war die Masterarbeit. Schau an. Und hat in ihrer Masterarbeit das gemacht und hat die dann veröffentlicht und in den Niederlanden, also muss die offensichtlich in den Niederlanden gearbeitet haben an der Uni und hat das veröffentlicht und haben alle gesagt, das ist eine coole Arbeit, veröffentlich mal gescheit in Nature, das ist ein Nature Paper, was du da hast, und hat natürlich gedauert, bis sie das alles zusammengeschrieben hat und so weiter und hat das eben eingereicht als Nature Paper im Juni 2021, genau, da hat sie es eingereicht. Und dann kam aber im Dezember, also das dauert oft lange, bis so ein Paper beurteilt wird. Also ich habe das längste, was ich hatte, war glaube ich mal 2 Jahre. Aber das so ein halbes Jahr ist durchaus Standard. Mhm. So, und wenn es sehr, sehr kurz ist, die Begutachtungszeit, dann kann man durchaus ein bisschen skeptisch werden. Also im Dezember 2021 war es immer noch nicht beurteilt oder immer noch nicht veröffentlicht. Und es ist aber im Dezember 2021 eine Arbeit erschienen, die auch sagt, die ist am 8. Dezember 2021 erschienen in Nature, die auch sagt, ja, wir haben aus Fossilien rausgefunden, dass das Ganze im Frühling stattgefunden hat, der Einschlag, wo aber der Name von Melanie Turing nicht draufsteht. Das war eine Arbeit von Robert De Palma, das war ein Typ, mit dem sie früher mal zusammengearbeitet hat, genau an dem Thema. Und jetzt wird's interessant. Ja, also die Arbeit von Turing ist dann später auch, die ist im Februar erschienen, also ein bisschen später drauf. Ja, also haben beide die eine, können beide verlinken, sind beide noch online, sind beide sogar Open Access, schauen. Ja, also die eine heißt Seasonal Calibration of the End Cretaceous Chicxulub Impact Event und die andere heißt The Mesozoic Terminated in Boreal Spring. Also beide sagen halt irgendwie, der Einschlag kam im Frühling im Wesentlichen. Und jetzt ist die Frage, erstens, warum schreiben da zwei unabhängige Arbeitsgruppen zum gleichen Thema? Warum wissen die nichts voneinander? Ich meine,
Naja, das kann ja durchaus sein. Ne? Das
kann durchaus sein, aber in dem Fall wussten die auch voneinander. Ja. Das heißt, wenn die tatsächlich irgendwie, wie gesagt, der Palmer, der das hier den zeitlich ersten Artikel, der zeitlich als erster veröffentlicht worden ist, dieser, der als erster geschrieben hat, der hat ja auch die Fossilien, da quasi Zugriff auf dieses Fossilienfeld gehabt, wo das herkam, und hat eben mit Turing gemeinsam gearbeitet. Sie hat da eben auch mit Uni Kansas kommt der De Palma. Also die haben da ein bisschen gemeinsam dran gearbeitet. Und die Turing sagt auch, dass sie damals, eben wie sie ihr Nature Paper geschrieben hat, auch durchaus den De Palma kontaktiert hat und gesagt hat, ja, ey, komm, mach mit, dein Name sollte auch mit drauf auf das Paper. Und dann wird es ein bisschen unklar. Mhm. Und es ist, also der sagt dann, dass, also, Turing sagt das eine, De Palma sagt das andere, dass der eine sagt, wir sollen drauf, die andere nicht. Jedenfalls hat das Ganze damit geendet, dass eben offensichtlich, zumindest wirkt es so von außen, ohne Details zu kennen, dass De Palma mitbekommen hat, dass die Melanie Turing da wirklich ein spektakuläres Paper schreibt, mit wo er auch so halb drin involviert war. Ja. Und sie hat ihn gefragt, ob er mitmachen will. Und er hat gedacht, eigentlich will ich lieber selbst Erstautor sein und früher dran sein. Und dann hat er anscheinend, und ich sage alles ich möchte jetzt noch kein Urteil fällen, sondern nur so, wie es ausschaut, hat ein Paper rausgeschrieben, das ein bisschen dürftig ist. Also Aha. Es ist begutachtet worden offensichtlich, es ist auch veröffentlicht worden, aber jetzt mehren sich die Stimmen, dass es tatsächlich dass es da irgendwelche Unklarheiten gibt bei den Daten. Also es gibt einen, der speziell Maurizio Barbi, der ist Spezialist für eben die Art von Methoden, die man braucht, um so paläontologische Daten irgendwie mit kernphysikalischen Methoden zu untersuchen, also das, was die da gemacht haben. Der hat gesagt, something is fishy here. Mhm. Also es geht vor allem darum, dass es keine Rohdaten gibt. Also De Palma, der früher dran war, der hat keine Rohdaten veröffentlicht. Also die kennt keiner. Und wenn er er rückt die auch nicht raus, also er sagt auch, die sind uralt und die hat er irgendwie von anderen Kollegen und die sind schon alle ganz längst tot und die sind auch nicht digital und drum schauen die Bilder so komisch aus, mhm. weil er diese analogen Daten da irgendwie selbst mit der Hand zeichnen musste. Und also es kennt noch keiner, zumindest von den Leuten, die es gerne wissen wollten, die Rohdaten. Und dieser Experte sagt eben, wenn er die Rohdaten auftreiben kann, dann ist es ein schlampiges Paper. Wenn nicht, dann müssen wir über Betrug sprechen, sagt der.
Wow.
Also im Wesentlichen
müsste sowas nicht im Review-Prozess auch auffallen dann
irgendwie? Ja, das ist, der Review-Prozess ist halt, der funktioniert so, wie er funktioniert, und manchmal funktioniert er nicht. Also tatsächlich haben die Gutachter haben auch gesagt, aus ihrer Sicht, sie haben gemeint, das war jetzt nicht unbedingt das Beste, aber Paper aus ihrer Sicht hat das gereicht an Belegen. Mhm. Ja, also, und es ist auch nicht immer so, dass du immer die Rohdaten sofort rausschmeißt, weil mit denen willst du vielleicht noch andere Sachen machen. Also, das ist auch so ein Thema, das hart diskutiert wird in der Community, ob alle Daten komplett transparent sein sollen oder ob man auch Daten behalten darf für sich, weil das ist ja quasi meine Währung, mit der ich arbeiten muss. Und wenn ich alles rausschmeiße, dann macht vielleicht bei anderer mit meinen Daten die Sachen, die ich irgendwann machen hätte wollen und so. Also da wird hart diskutiert. Also es ist nicht unbedingt Standard, dass sofort immer alle Daten auf dem Tisch liegen. Aber natürlich in so einem Fall, sollte man dann schon mal irgendwie das Ganze tun. Und in dem Fall war es wirklich ein schlampiger Artikel. Also die sagen hier, da waren Rechtschreibfehler drin. Da waren noch irgendwie, wirklich so ganz grundlegende Fehler bei der Notation und alles, das war schlampig im Wesentlichen. Und wie gesagt, die Daten, die rohen Daten sieht man nicht, die hat keiner gesagt, und deswegen schau doch die Daten, die abgebildet sind, schau doch alles so aus. Es ist alles, wie gesagt, die Leute, die sich auskennen, sagen, irgendwas hat's da. Ah. Ja, irgendwas hat's da, und solange wir die Rohdaten nicht sehen können, wissen wir es nicht. Also es ist, ich habe es deswegen, also die kam jetzt, wie gesagt, habe die vorhin gerade erst gesehen, diese Story, dass das jetzt aufgepoppt ist. Und da ich dachte, wir hatten schon mal drüber gesprochen im Podcast, wollte ich das nochmal reingeben. Und mal gucken, also kann durchaus sein, dass da irgendwie halt einer den Ruhm nicht teilen wollte und auf die Eile irgendwas zusammengeklöppelt hat, dass er vorher dran ist.
So, eigentlich wäre das wäre eine eigene Podcast-Serie, ne?
Ja.
Unlautere Wissenschaft oder irgendwie.
Ach, sowas. Da kriegst du locker, was voll. Science, das Konkurrenzmagazin zu Nature quasi, haben einen langen Artikel drüber geschrieben, den ich in den Show Notes verlinke. Da kann man, ist das alles aufgeschlüsselt mit allen beteiligten Aussagen und so weiter und so fort. Kann man sich auch gerne mal durchlesen.
Ja, super. In der Science außerdem eine gute Nachricht, und damit komme ich dann zum Ende meiner Nachrichten. Jetzt habe ich wieder nicht geguckt, wo das war. Es ist wirklich, USA, natürlich. In den USA forschen sie gerade an einem mRNA-Impfstoff, mit dem sie in Mais und schon erfolgreich 20 Grippevirenstämme, also Antikörper für 20 Grippevirenstämme erzeugt haben. Das heißt, sie arbeiten gerade an einem poly- oder multivalenten Impfstoff auf mRNA-Basis und stehen kurz davor, das Ding in eine klinische Studie zu überführen. Das heißt, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, in wenigen Jahren, wenn wir Glück haben, einen Impfstoff zu haben, der gegen alle bekannten Grippevirenstämme hilft. Also nicht immun macht, aber hilft. Wie gesagt, 20 Stämme sind es, auf die sie getestet haben, die Antikörper. 4 Monate lang waren, also 4 Monate nach der Impfung, waren die Antikörper stabil nachweisbar. Und 80% der geimpften Mäuse haben überlebt. Alle anderen sind innerhalb einer Woche gestorben. Nach Infektion dann.
Krass, ja, oder? Und tatsächlich ist Grippe impfen, das sollte man gerade jetzt machen, weil jetzt ist ja gerade wieder eine fiese Grippewelle. Genau. Ja. Und tatsächlich, also dann nochmal.
Stell dir mal vor, das wäre der Hammer.
Ja. Aber bis es soweit ist, dann komme ich auch nochmal schnell mit einer guten Nachricht. Hat man auch jetzt gerade erst vor kurzem festgestellt, die Grippeviren, die jetzt gerade hier grassieren, also das ist ja auch von Saison zu Saison anders, darum weiß man auch nicht immer genau, ob der Impfstoff jetzt quasi gut ist oder gut wirkt oder nicht, weil den muss man quasi vorher raten, welche Virenstämme kommen denn jetzt.
Monate herstellen vor allen Dingen.
Ja. Und dann musst du es halt vorher herstellen. Also du musst quasi zuerst probieren, auf wissenschaftlicher Basis zu erraten, welche Viren jetzt in der nächsten Saison kommen. Also du kannst das irgendwie von der Südhalbkugel ein bisschen was Infos holen.
Und ja, aber dann, du weißt halt nicht, wie es mutiert. Ne? Also du guckst halt vor 6 Monaten, so ist es gerade und musst dann hoffen, dass es nicht zu stark wegmutiert.
Genau. Ja, also das ist durchaus eine nicht triviale Aufgabe, aber, und das ist die gute Nachricht, der Impfstoff, den wir jetzt haben, für die Saison 2022-2023, der passt gut zu dem, was rumfliegt.
Also der ist cool, das ist ja mal eine gute Nachricht.
Ja.
Ja, super. Wusste ich gar nicht. Hör ich gerade zum ersten Mal. Das ist ja echt super.
Ja. Die Nachricht kam, wie gesagt, heute Vormittag habe ich die gesehen. Also die ist auch noch ganz frisch. Ja, also wer noch nicht Grippe geimpft ist, macht das doch einfach. Das lohnt sich, weil dann spart man sich die Grippe.
Ah, cool.
Ja, das oder wenn man sie kriegt, dann ist sie nicht so arg.
Dann ist es nicht so arg. Na, dann liegst du nur eine Woche flach und nicht drei. Genau.
Ja, genau. Ja. Also das lohnt sich. Ja, vor allem, wenn ihr vorhabt, Veranstaltungen zu besuchen. War das eine Überleitung?
Reklame. Ja, ich habe es gar nicht gemerkt.
Nee, gar nicht.
Also ohne Jingle hätte ich es nicht gemerkt.
Nee, aber das war einer der Gründe, warum ich mich jetzt schon tatsächlich Grippe impfen habe lassen und gleich noch irgendwie Corona-Booster mit drauf. Also ich habe beides gleichzeitig geholt. Mhm. Und weil ich halt irgendwie stets im Winter ohne irgendwelche Maßnahmen ständig in Theatern abhängen muss, auf der Bühne zwar, aber trotzdem. Und mir gedacht habe, dann hätte ich gern lieber alles nochmal aufgefrischt, was so aufgefrischt geht.
Jo.
Und noch besser ist es, wenn das Publikum das auch macht.
Ja.
Dann hätten wir es alle besser. Und vor allem jetzt hier in der Partysaison, also nach Weihnachten habe ich auch noch ein paar Auftritte, wo ihr dann gerne kommen könnt. Also das sind die Silvester-Shows, die wir spielen. Mhm. Und zwar Bauern-Silvester. Das ist irgendwas, das hat sich...
Bauern-Silvester, okay.
Ja, nee, ich weiß gar nicht, ob das wirklich irgendwo ernsthaft mal drin war. Also es wird behauptet, Bauern-Silvester wäre quasi das Silvester, das vor dem eigentlichen Silvester gefeiert wurde, damit halt die Bauern quasi ihr eigenes Silvester feiern und dann nicht irgendwie die Adligen nicht mit dem Pöbel feiern müssen und irgendwie sowas. Dass irgendwie so. Jedenfalls Bauern-Silvester haben wir halt dann aufgegriffen für unsere Science-Buster-Shows, die nicht direkt am 31.12. stattfinden. Die wird es zweimal geben, einmal am 27.12. und einmal am 30.12. Das erste Mal in Graz, das zweite Mal in Wien im Stadtsaal und mit 2/3 der Frint-Wissenschaft-Besatzung mit Ruth und mir. Mhm. Wir werden mit Martin Puntingham gemeinsam diese Bauern-Silvester-Shows bestreiten und die klassische Silvester-Show am 31.12. im Schauspielhaus Wien. Da gibt es 2 Vorstellungen, eine am frühen Abend, eine ein bisschen später. Das ist dann Martin Moder, ich und Martin Puntigam. Also wenn ihr da gerne vorbeikommen wollt, dann guckt auf die Homepage, da findet ihr die Tickets. Dann könnt ihr mit uns gemeinsam Silvester feiern, wenn ihr das wollt.
Das war's schon?
Ja, nee, also ich weiß nicht, wann das hier rauskommt, aber sonst haben wir, glaube ich, keine, ich habe, glaube ich, sonst keine Vorstellungen mehr. Keine, ich habe irgendwie einen Workshop in Leipzig, aber da könnt ihr nicht kommen. Also braucht ihr das nicht ankündigen.
Da will ich euch nicht sehen.
Ja, ihr könnt, ich weiß nicht, wann du das veröffentlichst.
Das weiß ich auch noch nicht.
Ja, am 11. Dezember
nein,
ist die
bis dahin.
Show in Herten. Gut, dann ja, habt ihr das verpasst, selber schuld. Und ansonsten haben wir dann danach nichts mehr, was irgendwie öffentlich zugänglich wäre, außer den Silvestershows.
Gut, dann haben wir es jetzt geschafft, das Jahr 2022. Ich wünsche dir schöne Weihnachten und einen guten Rutsch.
Das wünsche ich dir auch.
Und euch wünschen wir das sowieso und danken für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns nächstes Jahr wieder.
Ist nicht tot.